hier. Aus. Hierher. Komm zu, Frauli. Hierher. Verdammt.
Guten Tag. Ich interessiere mich für Ihre Goldfische.
Einen wunderschönen guten Tag, Christina.
Hallo, grüß dich. Melanie, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin und du darfst aber auch gerne Tina sagen.
Ich wollte mal offiziell anfangen und quasi mit einer nicht angezogenen Buntfaltenhose hier reingehen und das Ganze mal seriös starten. Mit wem spreche ich denn hier? Also, ich bin Melanie Knies. Ich erkläre das nochmal, weil wir den Podcast vielleicht auf beiden Kanälen posten. Also du in deinem Podcast und ich in meinem. Deswegen, also mein Name ist Melanie Knies, ich bin von Chemkanis und ich spreche mit Christina Ziemer-Falke, die ich Tina nennen darf, von dem gleichnamigen Unternehmen Ziemer und Falke. Und jeder, der mal nach Seminaren gesucht hat oder Interesse hatte, eine Ausbildung im Bereich Hunde zu machen, der ist sicherlich schon mal über Ziemer und Falke gestoßen. Aber ich finde, jeder kann ja selber am besten, oder erklär du doch mal am besten, was du machst. Ihr seid schon so wahnsinnig lange im Markt und wenn man euch verfolgt, dann kommt gefühlt jede Woche irgendwie eine neue Idee dazu, was man sich bei euch ausbilden lassen kann, sozusagen. Also, Ziemer und Falke, was ist das? Mit wem rede ich hier?
Ja, hallo Melanie. Also du redest mit der Tina. So, ich bin mit meinem Mann zusammen, sind wir die Gründer von Ziemer und Falke, daher logischerweise auch der Name. Und wir haben ja tatsächlich vor jetzt über 20 Jahren, also irgendwie müssen wir das 20-Jährige schon gehabt haben, seitdem bilden wir Hundetrainer aus. Das ist so quasi unser Steckenpferd. Das ist das, warum wir morgens wirklich mit dem Kaffee und mit dem Lächeln da stehen. Und dafür brennt einfach unser Herz. Das macht uns Spaß, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, die sagen, irgendwie habe ich da schon immer von geträumt, irgendwie klopft es in meinem Herz, wenn ich daran denke, aber ich weiß noch nicht so richtig wie. Ja, und da klopft dann unser Herz, wir nehmen sie gern an die Hand und unterstützen sie, dass sie professionelle Hundetrainer werden können, sodass sie ihre eigene Hundeschule eröffnen können. Also das ist so im Kern das, was wir hauptsächlich machen. Gleichzeitig sind mein Mann und ich aber auch sehr kreativ unterwegs. Das bedeutet, wir lieben es auch, Projekte zu gestalten mit Teilnehmern, mit Freunden, mit Bekannten, mit verrückten Menschen, die man auch manchmal einfach gar nicht kennt, aber man merkt, die Chemie passt trotzdem. Und alle Ideen so rund um den Hund, da gehen wir oft und gerne mit und überlegen, was können wir einfach noch weiterentwickeln. Das ist für uns ganz wichtig. Auch unsere Ausbildung hat sich logischerweise innerhalb von 20 Jahren weiterentwickelt, sehr stark sogar. Und das macht Spaß. Also wir lieben da diese Projektarbeit. Und das ist vielleicht der Grund, warum du sagst, Mensch, gefühlt stolper ich da häufig über neue Angebote, die aber natürlich nicht nur alleine auf unserem Mist gewachsen sind, sondern auch viele tolle kreative Hände einfach mithelfen, mitentwickeln. Und für diesen Schritt doch nichts Anständiges gelernt zu haben, außer mit Hunde zu kuscheln, bin ich sehr, sehr dankbar, muss ich sagen.
Ja, okay, dann gehen wir mal zurück, wo das Ganze herkommt. Also vor über 20 Jahren, ich rechne mal zurück, vom Gefühl hätte ich gesagt, boah, war ich noch ganz weit von meinem ersten Hund entfernt, da war ich ja gerade mal so pubertär, aber die Zeiten sind vorbei. Also 20 Jahre
ist jetzt noch gar nicht.
Genauso ungefähr. Nee, ich war schon erwachsen und ich bin auch schon durch meinen ersten Hund durch, weil ich war vor über 20 Jahren leider Gottes auch schon über 30. Verrückt.
Was man dir auch nicht ansieht, ne? Das möchte ich jetzt an dieser Stelle mal sagen für die Leute, die man sich nicht sehen. Also das ist schon wow.
Ja, das liegt daran, also auch sorry, falls die Technik schlecht sein sollte, das liegt an mir. Und das liegt daran, dass ich diese Kopfhörer aufhabe, die nur junge Leute tragen. Weißt du, diese großen Over-Ear. Und das packt auch die grauen Haare so ein bisschen hinters Ohr, dass man sie nicht mehr so erkennt. Dann kommt noch eine schlechte Internetverbindung dazu und zack, sehe ich aus wie 25.
Geil.
Ja.
Und wir alle wollen schnelles Internet. Verrückt.
Na gut, auf gar keinen Fall. Okay, also gehen wir mal 20 Jahre zurück, wo ich in den 30ern war und ihr habt das Hundetraining. Also Melanie, bring Sätze zu Ende. Dieser Satz, dass sich das gewandelt hat, da würde ich auch gerne, wie man im Podcast sagt, nochmal tiefer reingehen später, weil ich glaube, dass sich auch diese Hundetrainerausbildung und der Beruf Hundetrainer total gewandelt hat und wahrscheinlich auch noch weiter wandeln wird. Vielleicht jetzt in den nächsten Jahren schneller als in den letzten 20 Jahren, könnte ich mir gut vorstellen, dass das einfach rapider geht, eben auch durch Social Media etc. pp. Aber vor 20 Jahren habt ihr angefangen. ich glaube, nicht weit davor war Hundetraining, also hat man keinen Hundetrainer gefunden. Also erstmal wo? In der Zeitung, weil Internet, nee, war nicht. Und ich hatte da schon mal irgendwann mit jemandem drüber geredet. Ich glaube, Hundetraining ging so, aber frag mal den Nachbarn, der hat seit 30 Jahren Hunde. Oder irgendwo in diesen klassischen Hundeverein 1886 e.V., wo man das Ganze hinterm hohen Stabmattenzaun verbirgt, wo dann Hundetraining stattgefunden hat. Also ihr wart ja dann quasi relativ früh mit am Start, da eine Idee zu entwickeln, wie sich diese Branche entwickeln könnte, oder?
Ja, ich denke schon. Also hier war hauptausschlaggebend mein Mann, also der Jörg. Der ist quasi schon nach dem Geburtskanal direkt in einen elterlichen Betrieb hineingewachsen, wo sich alles rund um die Hunde gedreht hatten. Das heißt, die hatten
Okay.
eigentlich damals schon eine Hundepension, die hatten eine Hundezucht, die haben
Ach, krass.
Neufundländer und Boxer hatten sie damals gezüchtet, also auch die klassischen Hunde, haben ganz viel schon im Bereich der Ernährungsberatung gemacht. Und weil meine liebe Schwiegermama, die ist einfach unglaublich hundeverrückt gewesen. Also irgendwie war sie auch
Klingt
da so
so.
gefühlt ihrer Zeit voraus. Also auch eine ganz interessante Frau. Und der Jörg hat das mitbekommen. Und für ihn war das völlig normal, ne? Also mit der Hundepension. Und dann haben sie das so ein kleines Zentrum gemacht. Aber es gibt da auch diese Anekdote, dass er irgendwie mit 15, 16 hat er irgendwie bei der Handelskammer angerufen, bei der IHK, und hat gefragt, was man denn so mit Hunden machen kann, so beruflich. Und da war ein ganz großes Schweigen am Telefon. Also da kam nichts, weil er sagt, ja, wie jetzt mit Hunden? Also damit verdient man ja kein Geld, das ist ja kein Beruf, das ist ja nichts, also auch nichts gefühlt, was man an Leistung bringen würde. Sagen wir es mal so, wie es ist. Und das hat ihn aber nicht abgehalten. Und dann hat er eben viel gelesen, sich selbst so eigenständig auch fortgebildet. Und dadurch, dass er natürlich den ganzen Tag mit Hunden unterwegs war, hatte Jörg auch Gott sei Dank schon immer ein gutes Gespür, ein gutes Gefühl, und hat das dann erst im Nachgang natürlich auf die Beine stellen können. Aber dadurch, dass er super gut mit Hunden konnte, sind viele Leute schon zu ihm gekommen. Das heißt, daraus hat sich das entwickelt. Und dann ging das langsam los. Und irgendwann hat er gesagt, so, ich mache jetzt eine kleine Schule für Hundetrainer auf. Und die ist dann immer mehr und mehr gewachsen. Ich bin dann nach ein paar Jahren dazugekommen. Und dann haben wir beide das ja aufgebaut, haben immer mehr tolle Mitstreiter gefunden, die gesagt haben, ihr seid verrückt, wir machen das auch, wir machen mit. Und das macht Spaß. Und so hat sich einfach in diesem Rahmen, ja, irgendwann dreht sich das Rad schneller, man bekommt seinen ersten, seinen zweiten, dritten Mitarbeiter. Das ist auch eine ganz tolle und auch immer eine neue Erfahrung. Und was ich so an dieser Selbstständigkeit mag, es ist ja immer Fluch und Segen zugleich. Du hast ja immer diese Phasen, wenn zu wenig los ist, ist es schlecht, wenn zu viel los ist, ist es auch schlecht. Und gleichzeitig gibt es so verschiedene Entwicklungsstadien alle paar Jahre, wo man auch merkt, der Betrieb hat sich verändert, wir haben uns verändert. Wo wollen wir mitschwingen? Und das finde ich unglaublich spannend. Und wenn man auch erkennt, wer will mit einem mitschwingen. Also das macht Spaß, ja.
Ja, aber ist spannend nicht manchmal auch eine Metapher für anstrengend, nervig, ätzend, überflüssig?
Ich glaube, temporär kurz, also wahrscheinlich gehört in das Wort spannend, gehören wahrscheinlich auch alle Gefühlsebenen mit rein, genauso auch wie lustig, interessant und huch, tada, was habe ich da
Ja.
gemacht? Ja, ich glaube, aber die Pille muss man schlucken in der Selbstständigkeit. Das gehört mit dazu, weil da ist einfach nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir haben ja auch eine ganz andere wirtschaftliche Absicherung als selbstständige Unternehmer. Da sind wir ja gar nicht so aufgefangen in einem sozialen Netz, wie es vielleicht Arbeitnehmer genießen können, dürfen und auch sollen. Überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, das sind genau diese Risikobereiche, wo das Wort spannend vielleicht auch einfach ein bisschen dehnbarer wird.
Ja, und also ich kenne das ja auch, dass man mit einer Idee startet und sich da wahnsinnig wohlfühlt und dann auch so eine Vision von dem hat, wer man selber sein möchte, wer man für andere sein möchte, was das eigene Produkt für andere sein soll, wie sie es doch am liebsten bitte wahrnehmen sollen. Und dann trifft ja manchmal die Realität ein, wo man dann vielleicht so ein Huch, was du gerade schon gesagt hast, so, psi, ach so geht's auch. Okay, genau. Also hat sich das bei euch, also bei mir hat sich das so entwickelt, dass ich vielleicht manchmal rechts und links abgebogen bin, um dann irgendwann, ich könnte mir vorstellen, dass es bei mir manchmal länger dauert als bei anderen, die von vornherein Plan haben, aber dass man dann irgendwann an den Punkt kommt und sagt, nee, das will ich nicht sein, das will ich auch nicht sein und darauf kann ich auch verzichten, auch wenn ich als Selbstständiger natürlich grundsätzlich erstmal sage, ich nehme alles mit, was irgendwie geht, aber dann dieses lernen, irgendwo Nein zu sagen oder nicht jedem, um mal in der Hundesprache zu bleiben, nicht jedem Eichhörnchen auf dem Baum hinterher zu rennen, sondern zu sagen, lass es laufen, weil das ist tatsächlich nicht mein Weg, weil also wir sind nicht konkurrenzlos bei Chemcanis, wobei sich das noch in Grenzen hält. Ich bin gespannt, wie lange noch. Aber ihr seid das ja schon gerade gar nicht, ne? Und dass man dann, also da muss man ja echt gucken, wo stehen wir denn? Und ich finde, das kann ich vorausschicken, ich kenne natürlich auch also die Hundeszene einigermaßen gut und kenne diese die Canis-Ecke, die Document-Ecke, Zimmer und Falke, dann ist noch ein bisschen IHK, dann passiert noch irgendwas in der Schweiz mit Hundetrainerausbildung. Und ich finde, ihr habt euch da wahnsinnig gut irgendwo mittig etabliert, ohne irgendwelche, ja, wie nennt man das so? Klischees sind es nicht, sondern man kann über euch nichts sagen. Also man kann nicht sagen, also man kann da so wenig kritisieren, finde ich, also aus meiner Sicht. Was man bei den anderen, weil die sich ja schon in irgendwelche Ecken darstellen. Also du siehst, wie ich hier rumeiere, weil man ja mal in diesem Hundethema immer so ein bisschen aufpassen muss, da nicht irgendwo irgendwem auf die Füße zu treten. Ich habe auch lange keinen Podcast aufgenommen, weil dann, wenn ich mich da reinquatsche, dann ist mir das immer alles ziemlich egal. Aber es gibt ja zum Beispiel irgendwie Unternehmen oder Tendenzen oder Trainerausbildungen, die dann schon mal, was weiß ich, mit einem Griff ins Fell oder die einen schmeißen Leckerlis, bis der Hund nicht mehr weiß, nicht mehr laufen kann vor oder sagt, ich bin satt, ich mag nicht mehr. Und ihr seid da wahnsinnig gut mittig. Also so dieses Methodenfreie, vielleicht ist es das. Und da finde ich, habt ihr euch unfassbar gut aufgestellt, tatsächlich.
Ja, vielen Dank, dass du das sagst. Das Interessante ist ja mal, wie ist der Blick von außen, den andere auf einen haben. Und da kriegen wir aber auch alles mit. Also wo zwischendurch, ne, ihr seid ja nur irgendwie Wattebäuschenwerfer, aber umgekehrt dann auch voll die Hardcore-Liner und voll die Hundeschläger und
Ah
so.
ja, okay.
Und Großteil aber auch, die sagen, ihr steht voll in der Mitte, alles ist fein. Ich denke, also Jörg und ich gehen da relativ wertfrei mit um. Das heißt, wir haben unseren Betrieb, der liegt uns am Herzen, der ist einfach natürlich unser Herzschlag, der mitgegeben wird. Und wir gucken umgekehrt gar nicht nach links und rechts, was da so los ist. Das entspannt unglaublich, ne?
Ja.
Weil du nicht. Also wir sind, das ist total angenehm. Jörg und ich, wir sind beide nicht neidisch oder irgendwas, sondern wir können auf andere Menschen gucken und sagen, boah, wie geil ist das denn? Das ist ja voll die gute Idee, die die da gemacht haben. Und dann kann man gucken, was davon könnten wir auch umsetzen, was passt zu uns, was passt vielleicht nicht zu uns. Und deshalb lassen wir lieber die Profis hier am Werk und wir lassen die Finger davon. Und ich glaube, das spiegelt sich so ein bisschen dadurch wider, was wir auch lernen durften. Also natürlich einmal, wir werden Gott sei Dank irgendwo alle älter reifer. Man ist nicht mehr so hektisch wie, also ich war es damals mit Ende 20, wo ich denke, oh Gott, ne, Leistungsdruck und gib ihm. Das habe ich alles nicht mehr. Das ist wunderschön. Also danke an dieser Stelle. Und die andere Sache ist aber, was lernen uns jeden Tag unsere Teams, also die Hunde mit ihren Menschen zusammen? Und da haben wir ja eigentlich immer individuelle Teams. Das heißt, diese Methodenfreiheit ist für uns tatsächlich etwas, was extrem wichtig ist, weil jedes Team individuell ist. Wir reden ja nicht von zwei einzelnen Persönlichkeiten, also ja, plus die Gesamtheit in ihrem Team. Heißt, ich kann überhaupt nicht immer nur mit einer Methode weiterkommen. Und oft sind es kleine Formulierungen, die ich setzen muss und gebe, die bei meinem Kunden etwas auslösen. Wenn ich es anders formuliere, komme ich vielleicht nicht so weit bei ihm. Und ich glaube, da haben wir einen Schwerpunkt drauf. Und deshalb kann man es vielleicht nicht so greifen. Ist aber für uns als Wert sehr, sehr wichtig, weil da stehen wir 100% hinter, weil wir arbeiten nicht mit Maschinen oder mit Computern, die entweder auf 0 oder 1 stehen, sondern wow, da gibt es noch eine unendliche Fülle zwischen 0 und 1. Und da haben Jörg und ich richtig Bock drauf. Weißt du, das ist keine Philosophie, die wir jetzt so tragen wollen, weil die sich gerade klug oder vernünftig anhört, sondern wir stehen dahinter, weil es sich für uns genauso anfühlt, da genau hinzugucken. Und dann ist für uns aber auch der logische Rückschluss, du überträgst es nicht, du generalisierst es nicht. Und vielleicht ist es deshalb anders greifbar, also aus deinem Blickwinkel jetzt.
Ja, und was Was du gesagt hast, das geht mir auch so, wenn ich, also das habe ich am Anfang immer geguckt, was machen die anderen und war dann immer in heller Panik. Also ich bin ja noch alleine, also ich lebe ja auch alleine und sowas und mache das alles viel mit mir ab. Und dann war ich immer in heller Panik, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt rennen alle dahin, weil das ist total cool, was die da jetzt gerade machen. So. Oder oh Gott, die sind 10 € günstiger als ich, jetzt rennen alle dahin und sowas. Und habe dann irgendwann gedacht, okay, damit komme ich nicht wirklich weiter und schon gar nicht in den Schlaf nachts. Und habe dann auch
Ganz
gesagt, ich
wichtig.
ab. Abonniere alle Kanäle ab, die irgendwas mit dem zu tun haben, was ich mache, nur in einem anderen Unternehmen und konzentriere mich wirklich auf das, was ich machen möchte, wofür ich brenne, was meine Leidenschaft ist und wo ich auch weiß, dass ich das gut und mein Team eben auch, dass wir das gut können und das ist unsere Kernkompetenz. Und wenn das nicht funktioniert, dann brauche ich auch, ich muss nicht irgendetwas von einem anderen probieren, weil ich da, das würde ich ein halbes Jahr machen und dann hätte ich den Spaß verloren und wäre, würde mich so verbiegen, das würde gar nichts bringen, also irgendwas anderes zu kopieren oder kopieren zu wollen, sondern wir machen das, was wir machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich gucken,
Dann
ob
machen wir
Zimmer und
halt was
Falke noch
anderes.
irgendwie eine Bürokraft braucht oder so. Genau, dann
Auf
machen
jeden
wir irgendwie
Fall,
was
auf jeden
anderes.
Fall. Also.
Genau. Und das war super erleichternd und es funktioniert tatsächlich auch. Also es funktioniert nicht, weil ich jetzt vom Universum dafür gelobt werde, sondern es funktioniert, sich da auf das zu konzentrieren, was man möchte, die Idee, die man dann hat und da die Leute anzusprechen und festzustellen, krass, die haben ja die gleiche oder die haben ja genau Bock auf das, was wir hier anbieten. So. Wer weiß, wie lange das funktioniert, keine Ahnung. Und man muss da sicherlich auch immer mal ein bisschen den Markt im Auge behalten und gucken, okay, also es rennt ja nicht jeder bei uns das 20. Mal im Huckepack durchs Event und sagt, das ist seit 20 Jahren das Gleiche. Ich mache das nächstes Jahr noch ein 21. Mal so. Nein, ne? Aber ich glaube, das ist bei uns auch so ein Mix aus Altbekanntem. Also wie wenn man in so ein Hotel an so einen Ort kommt, wo man schon seit Jahren Urlaub macht. Das machen ja viele und haben auch immer die gleiche Zimmernummer. Aber jetzt ist endlich mal das Bad neu oder der Pool wurde gemacht oder jetzt haben die auch noch das und das im Angebot, ne? Oder irgendwie sowas. Aber so ein bisschen Altbekanntes, so ein bisschen was Neues, sich schnell zurechtfinden, schnell ankommen, nicht der Fremde mehr sein, sondern gleich wissen, ah, da sind die Toiletten, das ist der und ach, guck mal, den kenne ich aus dem Internet. Und dann aber auch wieder was Neues, wo man sagen kann, nochmal ein krasseres Abenteuer und da nehme ich nochmal was mit. Und damit geht es mir tatsächlich auch am besten, ne? Und das ist genau das, was du gesagt hast. Wir gucken gar nicht so sehr bei den anderen, weil am Ende ist es dann ja, entweder bist du im Stress oder du bist eine Kopie oder entfernt sich so von dem, was du eigentlich geplant hattest, ne?
Ja, und unterm Strich sitzt ja jeder auch tatsächlich, da sitzen wir, glaube ich, alle in einem Boot. Also wir gehen nach draußen, wir machen einen Beruf, der für viele eine Berufung ist. Das ist ein wunderschönes Segment, in dem wir arbeiten dürfen, finde ich. Und unterm Strich möchte aber jeder einfach existieren. So, und das darf jeder, das soll jeder, und zwar bestmöglich. Und das heißt ja nicht, wenn bei Timon und Falke gerade irgendwie die Hütte brennt und wir gerade ein Problem nach dem nächsten haben und verschiedene Themen auf dem Tisch, wo man sagt, oh Gott, ich will jetzt einfach nur mit meinen Kunden arbeiten und nicht mich über irgendwelche Datenschutzparagraphen oder irgendwas nochmal irgendwie auseinandersetzen und, und. Aber die Probleme hat ja jeder andere Betrieb auch. Ne, also diese Gedanken, die haben ja jetzt nicht nur komischerweise, dass wir uns beide hier getroffen haben, Melanie und Tina, sondern die hat jeder. Und ich finde das so wichtig, da auch drüber zu sprechen. Weil es macht ruhiger, es entspannt einfach mehr, anstatt immer irgendwie alles unter den Teppich zu kehren und hier ist nur Friede, Freude, Sonnenschein. Ja, ich liebe meinen Beruf, aber manchmal, wenn man abends um 11:30 erst den Rechner ausmacht und das dann irgendwie gefühlt 7 Tage am Stück, dann gibt es auch Momente, wo man sagt, oh, jetzt fange ich irgendwie an zu schielen und wäre doch mal cool, wenn man irgendwie einen Tag frei hätte oder so. Aber das ist dann wieder auch, wo ich sagen muss, ja, Tina, selbstgemachtes Leid, du könntest es ändern. Und das finde ich aber so schön. Ich könnte es ändern. Also es liegt bei mir in meiner Verantwortung. Und diese Änderung mag ich so, weil du hast ja mitbekommen, wir haben ja uns jetzt letztes Jahr eine Alm angelacht in Südtirol, also ein völlig schräges Projekt.
Tatsächlich.
Haben da ein Hunderestaurant und mega schön, aber verrückt, nicht? Und aber ich brauchte das für mich auch. Ne? Also da ist so der Moment, wo ich sage, ich muss jetzt mal eben einmal kurz ausbrechen. Simon und Falke läuft genauso weiter. Ich bin 1:1, genauso wie vorher auch, bin ich da. Die Alm kommt jetzt einfach dazu, aber ich brauche das jetzt für mich, um mich wieder an anderer Stelle zu spüren. Dann aber eben auch, die Alm hat immer nur 6 Monate auf. Das heißt, in diesen 6 Monaten, wo sie geschlossen ist, sind so, jetzt verschnaufe ich mal und das ist nur meine Vollzeitstelle. Aber das ist schön, weil das macht was mit mir, das bringt mich weiter und das ist das, was ich mag.
Ja, dann lass mal kurz bei der Alm bleiben. Was genau ist das? Wo ist sie und was kann man da erleben? Und wenn jemand sagt, boah, Alm, Hunderestaurant klingt super, kann ich da hin? Kann
Ja.
er da hin oder gibt es da irgendwie, was muss ich beachten?
Und nicht mit den Schuhen, du. Da kommst du hin. Also tatsächlich, mein Team hatte vorletztes Jahr gesagt, Tina, du brauchst irgendwie auch mal Urlaub. Und da habe ich gesagt, gut, dann machen wir jetzt Familienurlaub, mal so richtig klassisch. Und Jörg und ich sind nach Südtirol gefahren. Am letzten Tag unseres Urlaubs hat das Universum dann geliefert. Ich habe mit unserer jüngsten Tochter einen Tandemflug gemacht. Und dabei haben wir ein geiles Sightseeing bekommen. Und unter anderem sagte der fröhliche Pilot dann, da hinten steht eine Alm, die siehst du jetzt nicht, aber die steht leer. Ist eigentlich ganz schnuckelig.
Du, wo können wir da landen?
Genau, durften wir nicht, war aber tatsächlich exakt meine Frage. Und dann habe ich, ließ mich das nicht mehr los. Also für mich war der Tandemflug dann um, weil ich sage, es ist August, es ist strahlend blauer Himmel, wie kann er hier in der Alm leer stehen? So, ich natürlich als Gastrofremd, ne? Also kann natürlich kluge Sprüche drücken. Hab die Alm recherchiert. Und manchmal ist es ja so, kennst du das? Man kriegt eine fixe Idee und die lässt einen nicht mehr los. Und du wirst nachts wach und sagst, du schreibst jetzt den Besitzer an. Und dann habe ich das gemacht, nachts, und habe gesagt, Kuckuck, ich bin die Tina. Wir brauchten eigentlich noch ein Schulungszentrum. So eine Alm wäre schon ziemlich geil dafür. So ein Standort in Südtirol. Ich weiß, es ist ein bisschen schräg, aber naja, 3 Tage später saß ich bei ihm auf der Terrasse und habe ihm erzählt, dass ich da ein Schulungszentrum für Hundetrainer aufziehen möchte als neuen Standort. Und dann sagt er, kannst du machen, finde ich mega. Du bist auch so eine verrückte Nudel, aber die Gastronomie machst du auch. Und ich so impulsmäßig, so, bevor die Alm weg ist, ne? Ich so, ja, klar.
So ein Kaffee werde ich doch schon irgendwie serviert bekommen.
So ein Kaffee, ich meine, kriegt man ja auch so bei mir, genau. Ja, Ende vom Lied, zig Auflagen, zig Prüfungen vor Handelskammer und Co. Ich mich dann irgendwie innerhalb von 4 Wochen durch diese Prüfung gequält und also mega. Es lief, Zusagen bekommen, und dann haben wir letztes Jahr im Mai die Alm eröffnet als Gastronomie, Hunderestaurant, und ganz viel Seminare und auch einfach Training mit Hund findet da oben statt. Also es ist richtig, richtig cool geworden. Und tatsächlich, also in einer Woche, ich sitze hier quasi schon auf gepackten Sachen, geht es in die zweite Saison. Das ist ja gerade eben wieder kurz vor Mai. Und dann eröffnen wir und weiter geht's. Und mit vielen neuen Produkten auch. Und aber so bin ich dann, so kommt man dann zu allem. Kann ja mal passieren.
Ja, und das heißt also, wenn ich da irgendwie am Wandern bin, dann kann ich zu euch kommen und mich da hinsetzen und was essen und was trinken, ohne dass ich irgendwie was mit Hund und Seminar und sonst was zu tun habe, also als Tagesgast.
Genau.
Und ich kann aber auch bei euch auf der Seite gucken, was ihr denn auf der Alm für Workshops und Seminare anbietet, mich da einbuchen. Oder ich kann, wie Camp Kanis zum Beispiel, sagen, ich möchte ein Trainingscamp auf einer Alm machen.
So sieht's aus.
Wann kann ich das ganze Ding mal komplett buchen?
Genau.
Das sind alles Möglichkeiten, die die Alm bietet. Hat die Alm auch noch
Absolut.
einen anderen Namen, oder ist es die Alm? Oder ist es
Es
jetzt die
ist tatsächlich,
Ziemau-Falke-Alm?
sie heißt die Gompenalm
Okay.
und ist eben in Schenna auf 1800 Meter im Hirzer Gebirge. Also wunderschön gelegen auch. Und ja, also das finden auch tolle Sachen statt. Also Yoga mit Hund haben wir dieses Jahr schon. Und wie gesagt, auch solche Einzelveranstaltungen, dafür kann sie auch gebucht werden. Das ist alles möglich. Wir sind da völlig verrückt, kreativ und unterstützen jeden, der sagt, irgendwie würde ich gerne was bei dir machen. Lass mal gucken.
Ja, und du hast gesagt, Hunderestaurant, heißt das, man darf den Hund mit ins Restaurant bringen, oder heißt das, da ist ein Restaurant, da essen die Hunde?
Genau, also zweiteres, das heißt, es gibt, wir haben
Okay.
eine normale Speisekarte für, ne, also mit Kaiserschmarrn und Knödeln und was man
Ja.
so auf einer Alm eben alles haben möchte. Und dann tat mir das immer so leid, wo ich dachte, Mensch, die Hunde liegen mal so brav unterm Tisch. Ja gut, Thema Hund ist ja jetzt nicht so fern. Und dann machen wir doch ein Hunderestaurant. Und das heißt, es gibt eine zweite Speisekarte. Wir haben also extra eine Hundeküche und produzieren frisch Hundemenüs an dem Tag. Also wirklich auch von Hundeknödel, die es dann natürlich auf einer Alm geben muss. Wir haben Hundeeis, wir haben verschiedene Smoothies, wir haben ganz viele tolle Dinge, die dann eben unterm Tisch im Napf serviert werden und mitbestellt werden können.
Okay, krass. Und also das war eine Scherzfrage, Hunderestaurant. Ich dachte, ja, das ist wieder jemand, der ein Hunderestaurant so bezeichnet, weil man da seinen Hund mitbringen
Nein,
darf.
nein,
So,
nein, nein, nein,
ne?
nein,
Aber
genau.
okay, du meinst das ernst. Okay.
Zieh durch.
Und ja, jetzt verstehe ich das auch mit den Auflagen, weil das muss sehr krass gewesen sein, das durchzusetzen. Man braucht wahrscheinlich auch getrennte Küchen und dann dürfen die Sachen
Ja.
nicht zusammen im Kühlschrank liegen und so ein Quatsch, ne? Genau.
Genau, genau,
Das
genau.
stelle ich mir da sehr anstrengend vor. Und arbeitest du dann, also wie stellt man denn diese eigenen Rezepte für Hunde zusammen? Also muss man da auch irgendwie nachweisen, dass man das kann, oder kann man da einfach alles in den Napf packen und schreibt dann halt auf die Karte, was drin ist, und jeder wird ja selber wissen, was der Hund verträgt und was er nicht verträgt? Oder wie seid ihr da rangegangen?
Also
Also ich
wir
wüsste noch
sind.
nicht mal, wie ich so ein Eis in eine Eisform kriegen würde.
Ja, verstehe ich. Wir sind tatsächlich wie in der normalen Gastronomie rangegangen. Also auch für die normale Almgastro habe ich ja ein HACCP, also ein Hygienekonzept. Ich muss nachweisen, wann habe ich was gekauft, wo, dass du einfach immer auch so eine Rückverfolgbarkeit hast in einem Fall der Fälle, Allergielisten und so weiter. Und das haben wir eins zu eins tatsächlich auch auf den Hundebereich übertragen, ne? Weil auch das müssen wir angeben. Das muss ich auch beim zuständigen Veterinäramt, musste ich das angeben. Es musste Handelskammer registriert werden und. Und damit ist es furchtbar transparent geworden. Im Anfang denkt man, am Anfang denkt man, oh mein Gott, ne? Also dafür, dass man jetzt eigentlich nur einen Napf hinstellen will, was man ja in jedem Restaurant eigentlich mittlerweile auch bekommt, zumindest mit dem Wassernapf. Aber naja, auf der anderen Seite ist es jetzt in der Theorie dann über den Winter auch einmal nochmal komplett durchgespielt worden. Es ist alles organisiert worden. Die Bücher sind einfach sauber an dieser Stelle. Es kann jeder zu jedem Zeitpunkt gucken. Wir haben es also bis ins Kleinste durchgespielt, welchen Thermomix jetzt für welches Hundefutter und. Und das merkst du aber dann auch, ist dann auch, wo du wirklich sagen kannst, nee, das haben wir uns hier echt erarbeitet. Das ist eine schöne runde Sache und die Leute lieben es. Also es macht ihnen total Spaß zu kommen. Die finden das natürlich witzig und sagen auch, wie jetzt echt eine Karte für Hunde, noch nie irgendwo gesehen oder wenig gesehen. Und das macht Spaß und da stehe ich sowohl im Hintergrund hinter mit den Auflagen, die wir haben, aber eben auch mit dem, wie wir es dann wirklich praktisch so in dem schönen Teil, in dem kreativen Teil mit dem Gast eben zusammen auch durcharbeiten können, ja.
Ja, aber das fühle ich sehr. Also so solche komplett neuen Herausforderungen und sowas, und die einmal aus dem, was cool ist, aber irgendwann dann doch Routine und Alltag, dann wieder so ein bisschen rausreißt. Großartig. Und das ist im Winter, kommt man da nicht hin, deswegen ist es im Winter zu, oder? Weil es dann
Genau.
total verschneit ist und man da wahrscheinlich gar nicht. Man kommt ja so auch nicht, also wer jetzt sagt, oh, da fahre ich mal vorbei, nope, das macht ihr nicht. Also wie erreicht man die Alm?
Ja, genau. Also es ist ein bisschen tricky. Also bis zu einem richtig ganz hoch kommen wir nicht. Da ist ein Forstweg, der ist aber unter, ja, ich nenne es jetzt einfach mal unter Naturschutz. Da gibt es einfach ein Fahrverbot für alle die keine Sondergenehmigung haben. Heißt klar, wir, ne, und Lieferanten, die müssen, dürfen natürlich hoch. Aber ansonsten geht es zu Fuß. Und da kommt man, also man kann bis zur Mittelstation, die liegt auf 1400 Meter Höhe. Und von da aus kann man noch mal eine gute Stunde zu Fuß laufen und kommt dann zur Alm. Oder man fährt aber mit der Hirzer Seilbahn zur Bergstation, bis ganz nach oben und läuft eine halbe Stunde zu uns runter. Also für Hundefreunde kein Problem. Da hat man einfach schon eine schöne Runde gemacht, bevor man den ersten Kaiserschmarrn isst. Und das ist unkompliziert.
Und bist du dann den ganzen Sommer da, in der ganzen Saison, oder hast du da wirklich schon so ein gutes Team, dass du sagst, ich kann hier auch wegfahren und das Ding läuft auch ohne mich?
Nee, also ich bin tatsächlich vor Ort, habe viel terminlich bei Zimmer und Falke, dadurch, dass ich ja schon die letzten Jahre mal sehr flexibel arbeiten konnte. Das finde ich ja sehr angenehm. Also ich kann theoretisch, egal ob ich irgendwie in München im Zug sitze oder sonst wo, ich kann von überall arbeiten.
Ja, im Zug wird es schwierig mit dem Internet, aber ansonsten wird es gehen.
Ja, okay. Das sind dann die, weißt du, das ist dann die Word-Datei, die geht dann. Aber nichtsdestotrotz habe ich dieses Jahr wieder ein fast komplett neues Team, was mit oben ist. Wir müssen uns erstmal eingrooven und dann müssen wir mal schauen, wann man sich rauszieht oder so. Aber tatsächlich ist es jetzt 24/7 erstmal so geplant. Das ist jetzt Durcharbeiten. Ich habe es nach der letzten Saison gemerkt, aber auch kein freier Tag, kein nix. Dann Zima und Falke plus die Alm. Also das ist schon sportlich. Im November sage ich immer, wenn ich in den November reinrutsche und die Alm zugeht, ich will erstmal eine Woche lang nur schlafen. Das braucht man dann. Jeder, der in der Gastronomie arbeitet, der weiß das. Man ist einfach gar nach so einer Zeit. Finde ich, darf man auch, hat man sich auch verdient. Auf der anderen Seite würde ich sagen, straffe Waden. Also wir haben Tage gehabt, da bin ich nur auf der Alm 22 Kilometer gelaufen.
Ja, krass.
Das ist schon krass. Und es macht Spaß. Es ist okay. Und von daher bleibe ich da eigentlich ganz glücklich oben. Und wir haben natürlich auch geiles Wetter.
Ja, also das klingt toll. Leute, ab auf die Alm, und
Yes.
vielleicht wir sehen uns da. Ich sehe mal zu. Also ich würde da auch tatsächlich wirklich mir das gerne mal angucken und
Mach
habe aber
das.
ein bisschen Angst über die Ideen, die mir dann kommen könnten.
Ja, das wird
Und mich
passieren.
von
Das
meinem
wird
Kerngeschäft so ein
passieren.
bisschen ab.
Aber ich habe Aperol da. Also das macht es manchmal wieder
Okay, es
gut ab einem
hilft.
gewissen Level. Also vielleicht wäre das eine Option. So nach jeder dritten Idee.
Ja, Hunde und Aperol sind ja die Lösung für viele Probleme.
Ja, absolut,
Muss
absolut.
man einfach sagen.
Weiterer Vorteil, den die Alm auch hat, wir liegen auf 1800 Metern, Meran.
Alkohol wirkt schneller.
Also, das meine ich jetzt gar nicht. Also es ist
Okay.
kühler, es ist für die Hunde kühler, weil wir natürlich im Vergleich zu unten im Tal es oftmals 10, 12 Grad kühler haben. Das heißt, wenn wir fröhliche 25, 26 Grad haben und unten ist es, geht so Richtung 40 Grad, ist das bei uns schon ganz schön. Also vor allen
Ja.
Dingen für die Hunde, ne?
Ja. Ach toll. Dann lass uns mal zurückhüpfen zum Thema Hundetrainer, weil darüber würde ich mit dir auch gerne nochmal sprechen. Zum einen würde ich gerne wissen, ob du schaffst, innerhalb dieses Podcastes, also so die nächsten 15 Minuten, mich noch zum Hundetrainer zu machen. Ich habe jetzt wirklich viel versucht. Unter anderem habe ich mich ja ganz großartig zu einer Ausbildung bei euch angemeldet vor, ich glaube, 2 Jahren. Die läuft dann so ein Jahr online. Ich hoffe, dass keiner von euch guckt, wo ich da gerade stehe. Also ich habe gesehen, ihr habt ein fantastisches System online. Also das finde ich wirklich cool, dieses Tool, wie man da durchgeleitet wird. Das finde ich großartig, die Software.
Schön.
Ansonsten habe ich noch nicht viel gemacht, weil ich überlege seit Jahren, ob ich diese Hundetrainerausbildung mache. Ich möchte in dem Beruf gar nicht so sehr arbeiten, aber ich könnte mir vorstellen, dass mir das andere Wege eröffnet, wo ich sonst einen Hundetrainer mit dem Elfer brauche, dass ich dann Dinge halt einfach selber mache. Und ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen getrieben von dieser deutschen Art, es braucht Zeugnisse, 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 dass ich das irgendwie, dass mir das hilft, wenn ich sage, ja, ich bin Hundetrainer und ich habe einen Elfer, dass mir das nochmal ein anderes Selbstbewusstsein gibt. Das hatte ich am Anfang tatsächlich gedacht, jetzt weiß ich, dass es nicht so ist. Ich mache Gymkhanas jetzt auch schon seit fast 10 Jahren, es läuft auch ohne dessen. Aber irgendwie waberte immer dieses Hundetrainer-Ding im Hinterkopf. So, dann habe ich mich endlich angemeldet und Überraschung, ich habe gesagt, ich ziehe das alles im Winter durch. Im Winter habe ich nicht viel zu tun, da ziehe ich das komplett durch. Und dann gibt es natürlich immer Herausforderungen, wo man denkt, die interessiert das gar nicht, dass hier gerade Winter ist und ich eigentlich irgendwie was anderes vorhatte. Und auf einmal ist es dann wieder Frühling und dann geht die Saison wieder los und dann hat sich das Thema erledigt. Und ich muss auch gestehen, dass ich würde jetzt nicht sagen, dass das was mit dem Alter zu tun hat, aber ich kriege mich schwer noch konzentriert auf Dinge. Das war auch so ein bisschen die Hoffnung, ich bezahle da jetzt für irgendetwas, da muss ich es doch wohl auch endlich machen, dass ich wieder so weg von Hörbüchern, weg von Fernsehen ist gar nicht bei mir so viel, aber weg von diesen auditiven Ablenkungen, die ich mir gerne reinpfeife, Podcasts und so weiter. Oder vielleicht dann doch nochmal ein Meme mache für Kemkanis oder sowas, anstatt jetzt mich konzentriert irgendwo. Also ich bin dann ganz schnell, dann läuft das Handy wieder nebenbei und sowas. Und das habe ich tatsächlich nicht geschafft, obwohl ich, wie gesagt, die Vorgaben von euch und die Möglichkeiten, die ihr damit schafft mit eurer Online-Hundetrainer-Ausbildung, wirklich zu schätzen weiß. Vielleicht kann man ja meinen Account noch ein bisschen länger offen lassen, ob ich da noch mal rangehe. Aber zum Thema Hundetrainer, was ist an diesem Beruf, also was fasziniert dich an diesem Beruf? Weil du hast jetzt, wenn wir über Zimmer und Falke geredet haben, hauptsächlich über die Hundetrainerausbildung. Also sehe ich mal, dass das euer Kerngeschäft ist, aber ihr macht ja noch, also man kann ja bis zu, ich glaube, Waldbaden mit Hund da irgendwelche Ausbildungen machen. Also es ist ja von bis, aber man kommt dann immer wieder Zimmer und Falke Hundetrainerausbildung so als Kerngeschäft und ich denke auch immer als das, was am meisten gebucht ist. Dazu 3 Fragen. Wie viele Hundetrainer brauchen wir noch in Deutschland? Was ist das Faszinierende an diesem Beruf, Hundetrainer? Und was hat sich in den letzten 20 Jahren in diesem Berufsfeld gewandelt? Kleine Anmerkung noch. Ich habe früher mit der, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, Tina Gärtner, die macht Hundeunternehmer gut beraten. Und wir haben früher Business-Treffen gemacht für Hundeunternehmer, weil da war noch dieses, oh, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Wo man denkt, ja, das merkt man aber auch. Also, ne, du hast keine Ahnung, wie man, deine Homepage ist eine Katastrophe. Es gibt kein Hundetrainer oder Hundeschullogo ohne Foto. Also das konnte man irgendwie alles gar nicht mehr sehen. Du weißt nicht, wie man eine Rechnung schreibt. Du hast über rechtliche Bedingungen überhaupt gar keine Ahnung. Und irgendwie, weil du wolltest Dogwalker machen und nur mit Hunden im Wald spazieren gehen, aber da gehört noch so viel mehr dazu. Und da waren wir, ne, du jetzt mit der Alm vielleicht nochmal überrascht, ich auch bei Kemkanis, wo man denkt, oh wow, krass, was man hier alles für so eine Genehmigung braucht und so. Und das ging in der Hundestrainerbranche auch. Das hat sich unfassbar, auch dank solchen Unternehmen wie ihr, unfassbar geändert. Aber da haben wir dann angesetzt und gesagt, wir machen mal D2B, also Dog-to-Business, Netzwerktreffen. Ich habe es auch sehr geliebt und war jetzt kurz am Überlegen, ob ich das mal wieder in Angriff nehme, weil ich finde, dass die Hundeszene sich gerne mal vernetzen darf. Also es gibt so viele Einzelkämpfer und so viele Einzelangebote und ich fände eine Plattform gut, wo man das alles einfach mal zusammenschmeißen könnte. Sowas wie Google für Hundeleute oder sowas. Also wer auch immer das jetzt hört, bitte macht das mal. Genau, also was, jetzt aber zurück zu meinen Fragen, die wir beide wahrscheinlich schon wieder vergessen haben. Was hat sich in der letzten Zeit in der Hundetrainergeschichte geändert? Was ist das Tolle an diesem Beruf? Warum brennt ihr dafür so? Und wie viel brauchen wir noch?
Und wie viel brauchen wir noch? Gut, fangen wir mit deiner Frage 1 an. Wie viel brauchen wir noch? Ich hab versucht, es zu halten. Mal gucken, ob mein Gehirn mitspielt, weil ich die Fragen beantwortet habe. Ich glaube, dass der Markt tatsächlich noch nicht in der Form gesättigt ist, wie immer viel behauptet wird. Es ist ja, wenn man so durch die Stadt geht, ist ja irgendwie gefühlt, also Apotheken, Bäckereien und Friseure sind ja irgendwie auch immer präsent, alle 50 Meter gefühlt. Und das ist ja auch da, wo ich als Laie durchgehe und sage, brauchen wir überhaupt so viel? Aber doch, ich glaube, es braucht es genauso, weil bei dem einen Bäcker schmecken mir die Brötchen, bei dem anderen schmecken sie mir nicht. Der eine Friseur kann in meiner Sicht oder aus meiner Sicht kann er mit meinen Haaren zurechtkommen, der andere kann es nicht. Und genauso ist es auch beim Hundetrainer. Und dieser Markt ist so vielfältig, ne? Also die einen wollen Welpengruppen machen, die anderen möchten Einzeltraining machen, die anderen sagen, ey, ich habe hier eine Krawallnudel, ich will wirklich voll in die Verhaltensberatung rein. Der andere sagt, Jagdverhalten ist meins. Und da bin ich sehr schmerzfrei, was das angeht, weil ich glaube, der Markt reguliert ist. Insofern, auf welche Persönlichkeit an Trainer, wo klopft, also auf welchen stoße ich da? Und das macht einen Unterschied. Das heißt, einmal, was ist das Angebot der jeweiligen Hundeschulen? Aber auch, und das ist der in meinen Augen der allerwichtigste Punkt, wie sind die Sympathiepunkte auch des Hundetrainers? Also nicht nur das Fachwissen, das wird, glaube ich, indirekt oftmals gescannt. Ich muss gestehen, also mich hat in 20 Jahren noch nie einer nach einem Zertifikat oder irgendwas gefragt, sondern die haben danach entschieden, passt mir die Nase von der Tina und wenn ja, passiert ja automatisch Folgendes, wenn wir Menschen mögen, wenn wir auf einer Wellenlänge sind, wenn die quasi schon unserer Meinung sind, dann sind wir eh der Meinung, dass die recht haben und das können. Und ich glaube, das flutscht hier ganz ordentlich, dieser Bereich. Weil Hundekauf, Hundetraining, das ist ein emotionales Thema. Das ist jetzt nicht so, als wenn ich sage, ich würde jetzt mal eben Kernphysik studieren. Da habe ich andere Fakten, auf denen ich mein Wissen aufbaue, sondern ich wurde auch noch nie wirklich nach einer Quellenangabe gefragt, so von meinen Kunden im 1:1-Training auf der Wiese. Merke aber, dass man auch die Kunden findet, gerade auch je älter man wird, desto klarer man selbst im Standing ist, je mehr Arbeitserfahrung man auch hat, dass man die Kunden bekommt, die man will. Erst kriegt man die, die man braucht, dann kriegt man die, die man will, um daran eben auch zu wachsen und sich aufzubauen. Und ich glaube, da ist einfach genügend Markt und Potenzial da.
Aber ist es denn so, dass vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das festmachen könnt an Zahlen, aber jeder ist denn, dass jeder, der die Hundetrainerausbildung macht, dann auch wirklich Hundetrainer werden will? Weil ich kenne zum Beispiel auch Leute, die haben gesagt, ich hatte so einen krassen Hund und ich bin mit Hundetrainer nicht mehr weitergekommen, da habe ich selber eine Ausbildung gemacht, wollte damit gar nicht arbeiten oder jetzt wie ich wollte, würde jetzt auch nicht als Hundetrainer arbeiten wollen. Kannst du das so prozentual eingrenzen, wie viel dann wirklich in diesen Hundeschule-Hundetrainerbereich gehen? Und wie viel sagen, ich habe das wirklich nur für mich, für mein Wissen gemacht?
Ich würde sagen, dass der Trend tatsächlich mehr geworden ist, sich den, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, den Luxus zu gönnen, es nur für sich zu machen. Das finde ich eine ganz interessante Entwicklung in den letzten Jahren. Also während
Weil das
früher.
würde man ja, ich würde ja jetzt nicht keine Kfz-Mechaniker-Ausbildung machen, weil ich wissen möchte, wie mein Auto besser funktioniert und da aber keine Werkstatt, würde mir im Traum nicht einfallen.
Nee, also mir persönlich auch nicht, aber wahrscheinlich hat man auch wieder nicht so eine stark emotionale Bindung zu seinem Auto, wie es eben bei dem
Oh,
Hund
es gibt
ist.
Menschen, die geben denen Autonamen.
Nein, 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 das ist okay. Meine heißt auch jetzt Fritzi Benz.
Ja, natürlich.
Aber trotzdem keine Kfz-Ausbildung. Da fehlt bei mir noch ein bisschen was. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn ich das so die letzten 20 Jahre Revue passieren lasse, also als ich damals noch die Ausbildung gemacht habe, ne? Wir saßen in den Seminaren, es waren 12 Leute und davon haben aber mindestens 10 haben sich als Hundetrainer selbstständig gemacht. Und die haben auch gesagt, ich will das, vielleicht auch erst nebenberuflich, aber die sind alle den Weg hinter in den Hauptberuf gegangen. Dann ist natürlich das Thema Hund auch durch die Medien sehr kultig geworden. Das heißt, da haben wir ja auch viele Vorreiter gehabt. Jetzt, ne? Martin Rütter zieht ja seit Jahren ein Riesenprogramm, was er fährt. Das ist ja unglaublich, was da einfach auch an PS hintersteckt, die er da reinbringt. Und hat das natürlich stark in der Medienwelt publik gemacht. Und dadurch ist das Thema Hund auch einfach in geworden. Aber damit kommt auch ein Umdenken rein. Dass die Leute sagen, oh, ich hätte schon Bock, meinen Hund erstmal primär besser zu verstehen, weil das ist ja in Anführungsstrichen mein Problem, was ich zu Hause habe, wenn der gerade mal den Nachbarn beißt. Das will ich ändern. Und somit, und deshalb sagte ich gerade, ist das oftmals eine Luxusentscheidung, also völlig ohne Wertung, aber es kommt aus einer intrinsischen Motivation heraus, dass man sagt, ich tue das für mich, was ja eigentlich eine super gesunde Entscheidung auch ist. Also wie viele von uns kennen wir ja selbst, sagen immer erstmal die anderen und ich irgendwie zum Schluss und dann merke ich mit Mitte 40, verdammt, die letzten 20 Jahren hätte ich ja doch vielleicht auch gerne gemacht, was ich hätte gerne machen wollen und nicht das, was die anderen von mir verlangen. Und da, glaube ich, kommt so ein gesunder Nachschwung der nächsten Generation rein. Also gerade die so zwischen 20 und 30 sind, die auch viel in den sozialen Medien unterwegs sind, damit die auch einfach groß geworden sind. Also im Gegensatz zu uns, ne, wo das einfach erst viel später kam, wir auch noch gefühlt was Anständiges gelernt haben früher und eigene Emotionen dazu weggedrückt haben. Und ich glaube, diese beiden Generationen treffen sich gerade. Also bei uns in der Ausbildung ist es so, wir haben zwei Kerngruppen. Das sind oft, also Frauen sind es. Ich glaube, wir haben zu 95% Frauen bei uns. Das kann aber auch an Zimmer und Feige liegen. Ich weiß gar nicht, wie es woanders aussieht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Und die sind so in der Kerngruppe zwischen 45 und 55 und sagen so, wenn nicht jetzt, wann dann? Und jetzt möchte ich wirklich was verändern. Und die haben eine Motivation, auch in den Bereich klassische Hundeschule zu gehen. Und dann gibt es die Gruppe zwischen, ich würde sagen, 20 und 30, die sagen, ja, wir können das aber auch direkt alles direkt online aufbauen und sind eher mit den sozialen Medien vertraut und bringen es darüber publik. Aber es ist vielleicht auch eher ein Hobby. Also das heißt nicht, dass sie das nicht machen. Ne? Die machen sich auch selbstständig, auch mit Hundeplatz und Co. Aber die bringen natürlich nochmal einen anderen Schwung, einen anderen Schwerpunkt mit. Also so verschiebt sich das. Und wie gesagt, ganz generell so viele, die das erstmal nur für sich machen, die da so reinflutschen. Ich habe letztens haben wir wieder Prüfung abgenommen und wir hatten zwei Prüfungskandidatinnen, die waren mega, die haben das richtig, die haben die Hütte gerockt, die haben das ganz, ganz toll gemacht. Und ich sage so, ey, wie ist denn das jetzt? Was machst du denn jetzt mit damit? Du hast dir eine mega Prüfung absolviert, du hast ein tolles Wissen, du hast es nicht nur gelernt, du hast es verstanden, großartig. Und dann guckt die mich an und sagt, ja, weiß ich nicht, eigentlich wollte ich das nur für mich machen. Und ich so, nein! Wie kannst du dieses Potenzial liegen lassen, was du einfach mitbringst? Ne? Also, aber das sind genau die Wege und das finde ich schön. Der eine sagt, das ist für mich eine Investition in meine berufliche Zukunft und der andere sagt, das ist eine Investition in mich selbst und letztere Gruppe steigt.
Okay. Und wie hat sich der Beruf gewandelt in den letzten 20 Jahren? Also was braucht ein Hundetrainer früher, was er oder was braucht er heute, was er früher vielleicht vernachlässigen konnte oder umgekehrt?
Ich glaube, dass wir, ja Gott sei Dank, also in die Schiene gehen, dass einfach mehr Fachwissen, tieferes Fachwissen einfach da sein muss. Ich kann mich als Hundetrainer heute nicht mehr hinstellen und sagen, drück den Hund mal runter, weil man das so macht. Das haben wir 40 Jahre so gemacht. Also klassisches Beispiel ist auch, Fuß läuft der Hund links. Warum? Warum? Habe ich bis heute nicht verstanden, warum. Weil das Argument immer ist, weil man das so macht. Und das ist irgendwann mal festgelegt worden, warum auch immer. Aber die Frage ist, ist die Notwendigkeit noch da? Und die ist nicht mehr da. Und Hundehalter hinterfragen immer mehr, weil der Hund einfach einen viel, viel wichtigeren Stellenwert im Leben bekommen hat. Und das finde ich großartig, weil unsere Hundehalter halten uns fit. Denn wenn die kommen und sagen, ja, aber, warum? Mach das weg oder wie auch immer, werde ich gefordert. Ich schlafe selbst in meinem eigenen Betrieb nicht ein. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass man dranbleibt und in diesen Fragen auf den Grund geht. Und ich liebe es, wenn Kunden skeptisch sind. Im ersten Jahr hat man Angst davor gehabt, wenn man denkt, oh Gott, weiß der das irgendwie doch besser oder. Und jetzt liebe ich dich, nicht liebe dich, sondern ich liebe es,
Danke. Ich
wenn
wusste nicht, dass es so schnell geht, aber danke.
ja, manchmal geht das schnell. Das liegt wahrscheinlich an der guten Internetverbindung. Aber man hat diesen Bereich, wo man einfach dranbleibt. Und wir sind heute, sind wir Dienstleister. Wir haben einen Dienstleistungsbetrieb als Hundeschule. Und damit sind wir auch im Bereich Service einfach unterwegs. Es reicht nicht, wenn ich dem Hund das Sitz beibringe. Also entschuldige, da gucke ich mir jedes YouTube-Video an und von 10 Videos habe ich vielleicht Glück, dass 8 das richtig machen. Und dann kann ich schon irgendwie innerhalb von 5 Minuten meinem Hund das Sitz beibringen. Dafür brauche ich keine Hundeschule. Ne? Ich brauche eine Hundeschule für die Dinge, wenn der Hund vielleicht aber schief sitzt oder sich immer ins Platz fallen lässt oder einfach Probleme da sind, der mir die Bude vollpinkelt. Ich mich vielleicht auch als Hundehalter einfach mal auskotzen möchte oder was auch immer. Denn wir haben ja mehrere Rollen bekommen. Wir sind nicht mehr der, der samstags um 11 Uhr irgendwo im Verein auf dem Platz steht und sagt, jetzt drehen wir uns dreimal links und dreimal rechts, sondern wir sind gefühlt Paartherapeuten, wir sind Anwalt des Hundes, wir sind gleichzeitig Hundehalterversteher, wir sind empathisch, wir sind alles Mögliche ist gefordert und das gerne 24/7, also so ein bisschen auch Personal Coach. Und das hat sich sehr, sehr verändert, weil wir, glaube ich, auch immer eine ständige Erreichbarkeit für alle Kunden haben. Das ist auch gefühlt völlig selbstverständlich für meine Kunden, dass die mir irgendwie am Samstag oder Sonntag auch irgendwie abends um 10 Uhr nochmal eine Nachricht schicken oder mal ein Foto. Guck mal, ist sie nicht süß, ne? Von dem Hund und so. Und also ich mag sowas sehr. Ich weiß aber gar nicht, ob das so der Standard vor wirklich 30 Jahren gewesen ist. Kann ich mir nicht vorstellen, abgesehen davon, dass wir da noch keine Handys hatten. Aber dass das in diesen Bereich Dienstleistung, Service, wir sind einfach stärker präsent als eben nur mit Sitzplatz und einer Cargohose und einer Schleppleine unterwegs.
Und was du gesagt hast, dass die Hundehalter, das ist ja, glaube ich, auch so das Thema von Ärzten heutzutage, wenn man schon vorher Dr. Google gefragt hat und dann seinem Hausarzt erzählt, was man denn gerade
Ja.
hat und er möge das jetzt bitte nochmal per Rezept bestätigen, was man bräuchte. Das ist ja auf der einen Seite, glaube ich, toll, dass man, also wenn man als interessierter Arzt damit man seinen Leuten eben auch mal fachlich ein bisschen besser oder mehr reden kann mit seinen Patienten. Und genau das Gleiche sehe ich auch als Hundetrainer und Hundehalter, dass man da nicht von der Pike auf anfängt, so, ich erkläre dir nochmal, wie Hunde lernen und dann sprechen wir nochmal darüber, was jetzt so deine Idee war und dann nochmal, was so meine Idee war. Und dann gucken wir mal, wo die Mitte dazwischen ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch, weil es ja, immer noch, und das wird sich auch nie ändern, genauso wie bei Kindern, ist das Thema Hund ja hoch emotional besetzt. Und wenn Emotionen aufeinanderkrachen und man dann, das macht einem es nicht immer einfacher zu sagen, ich höre dem anderen mal wirklich zu, sondern das hattest du vorhin auch schon in irgendeinem Nebensatz so gesagt, dass es natürlich sympathischer ist, wenn der andere dann auch meiner Meinung ist. Na, also wenn ich dann schon als für mich oder im Gefühl, ich bin ein erfahrener Hundehalter und das ist jetzt auch nicht mein erster Hund und auch das hatte ich schon dreimal und so weiter, dann einem Hundetrainer begegne, der sagt, ja, ich habe das jetzt aber auch ein paar Jahre lang gelernt und irgendwie ist das mein Beruf und das ist auch genau das, wofür du mich jetzt hier bezahlst. Und dann aber mit unterschiedlichen Ideen und vor allen Dingen auch unterschiedlichen Emotionen aufeinandertreffen und dann eben nicht gesagt wird, ja, du hast recht, also erstmal dein Hund ist sowieso der Tollste und ja, du hast recht. Und wir machen das so, wie du sagst, dann wird's, dann das ist ja eine Riesenherausforderung dann. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was dem einen oder anderen Hundetrainer vielleicht dann dazu führt, dass er denkt, das hatte ich mir jetzt so nicht vorgestellt. Ich bin mir sicher, dass ihr darauf vorbereitet, weil auch dieses Thema Hunde trainieren ist ja manchmal einfacher als Menschen trainieren und das gehört ja dazu. Das wird ja jetzt in die, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das früher gar nicht so der große Bestandteil in der Ausbildung war. Auch so wie vertreibe ich mein Angebot, wie baue ich eine Webseite auf, was für eine Gewerbeanmeldung brauche ich und sowas. Das war ja früher, glaube ich. Da jeder durfte dann selber mal gucken, wie er das macht. Und das ist ja jetzt alles Bestandteil der Ausbildung, was ich großartig finde. Aber auch dieses, wie gehe ich denn mit Menschen um, die jetzt erstmal vielleicht nicht meiner Meinung sind oder die mich erstmal vielleicht auch doof finden oder die so komplett falsch abgebogen sind und aber der Meinung sind, sie sind da richtig und ich müsste jetzt diesen Weg mit denen gehen.
Richtig. Das heißt, Mensch-Mensch-Kommunikation ist genauso wichtig wie Mensch-Hund-Kommunikation. Die lernst du eigentlich auch von der Pike auf, auch in jedem Seminar mit, weil hier sind wir wieder bei der Individualität. Ich habe da einfach Charaktertypen vor mir stehen und ich bin auch ein Charaktertyp. Je nachdem, ne, manchmal matcht es, manchmal denkst du, ne, der piekst mich aber an Stellen, wo ich gerade gar nicht gepiekst werden möchte. Und da brauche ich natürlich auch Rhetorik und das. Was schwierig ist, gerade für Hundetrainer so in den ersten ein, zwei Jahren, wo man selbst noch so ein bisschen wackelt in der Selbstständigkeit, um sich erstmal überhaupt zu etablieren, was ja ein ganz normaler Schritt ist. Aber viele Dinge klingen seitens der Kunden für einen angehenden oder Anfänger Hundetrainer als einen Vorwurf. Das heißt, wir hören etwas, wenn der eben sagt, ja, aber ich habe ja schon seit 20 Jahren Hunde, dann interpretieren viele da rein, oh, der sagt mir gerade, der kann es viel, viel besser als ich. Weil ich habe ja meine Hundeschule erst seit ein paar Monaten. Und damit rutscht uns die Kommunikation weg. Also wir geben die Führung ab, weil ihr uns an einem Punkt trifft, oder wir lassen uns an einem Punkt treffen, den wir da gerade rein interpretiert haben. Vielleicht möchte der sich aber gerade nur darstellen, dass er sagt, bitte halt du mich nicht für dumm, weil ne, ich gebe ja hier schon mein Bestes. Und das liebe ich, ne? Das sind ja so genau meine Rutschen, da auch mit Kunden immer drüber zu sprechen und mit Teilnehmern und zu sagen, nee, lass uns mal hier gucken, wer auf welcher Ebene spricht und welche ja, menschenpsychologischen Dinge da jetzt wieder attraktiv greifen? Also bist du das gerade, der da antwortet, oder welcher Triggertyp meldet sich gerade, und wie kriegt man die Kuh vom Eis, dass sich keiner ja, einfach mal schnöde gesagt angepisst fühlt, weil, wie du richtig sagst, Hundetraining ist hochemotional. Weil es geht hier um meinen kleinen vierbeinigen Liebling. Und da ist man einfach in der Käseglocke. Es fließen, finde ich, auch immer im Training unglaublich viele Tränen. Und da bin ich immer sehr froh drum. Ich bin da sehr dankbar, weil das zeigt mir, wie ehrlich die Kunden dann aber auch wieder in dem Moment sein können, umgehen. Und da ist irgendwo ein Damm gebrochen. Und dann habe ich aber auch die Chance, da anzusetzen. Und ich halte es für wichtig, dass unsere Teilnehmer das früh lernen, nicht in so einer typischen Angriffssituation zu verfallen. Es geht nicht ums Recht haben. Es geht nicht um Machtspiele. Es geht darum, dass da gerade jemand verzweifelt geklingelt hat an meiner Tür, der es gerade im Moment selbst noch nicht besser weiß, sonst wird er nicht klingeln, ne? Das ist ja der Grund, warum er kommt. Und der braucht aber vielleicht Zeit, Dinge anders verstehen zu dürfen. Also allein, wenn wir uns unterschiedliche Bindungsmuster angucken, wenn wir damit arbeiten, vom Verstand sind so viele Dinge klar, aber das Gefühl ist ein anderes. Und Gefühl schlägt Verstand sowieso immer im ersten Satz. Und Entwicklung dauert einfach Zeit, und das dürfen Teilnehmer lernen, genauso wie du sagst, sie dürfen Marketing lernen, sie dürfen Softwareprogramme lernen, sie dürfen alles Mögliche lernen. Das kommt alles mit dazu, und das ist extrem wichtig. Und die meisten Beziehungen zwischen Hundehalter und Hundetrainer scheitern daran, dass sie diesen Weg nicht finden. Sie finden die gemeinsame Schnittstelle, den gemeinsamen Weg nicht. Und dann kommen die Hundehalter eben und sind frustriert und sagen, das matcht hier einfach nicht. Ne? Der Trainer ist doof, das ist dann die einfache Ausrede. Ist ja immer schön, wenn jemand anders dann in Anführungsstrichen schuld ist, wobei ich
Ja,
es.
da fängt dieses Trainerhopping an, bis man dann endlich einen gefunden hat, der gleich Meinung ist, ne? Oder ins
Ja,
gleiche Horn bläst.
genau, oder mich zumindest auf einer anderen Ebene abholt, da, wo ich mich lenken lasse. Und dazu muss ich merken, dass mein Gegenüber mich nicht angreift, weil unbewusst weiß er ja trotzdem, auch der Hundehalter, dass der Trainer ja hoffentlich mehr Erfahrung hat und vielleicht recht hat, auch wenn er jetzt das zu meinem Hund sagen muss. Ja, aber das macht Spaß. Also ich, wie gesagt, ich mag das sehr.
Ja, aber dazu muss man dann, glaube ich, auch ein Typ sein, weil wenn ich jetzt mal so ein Riesenklischee aufmache, du hast da den 55-jährigen Hundehalter, der mit seinem dritten Dobermann, machen wir es jetzt mal richtig schlimm, ins Hundetraining kommt, und die Hundetrainerin ist jetzt seit, weiß ich, 5 Jahren am Markt und mit einer fundierten Ausbildung, ist aber trotzdem erst 27. So, und dann stehen die beiden sich gegenüber, und sie selber hat einen Labrador, weil sie die Rasse einfach mag, so, ne? Und dann gehört ja wahnsinnig viel dazu, dem Typen oder diesem Mann, Typen ist ja jetzt auch schon wieder so eine Bezeichnung, aber diesem Mann dann zu erklären, ich kann das und ich kann dir gegenüberstehen, und du bist nicht wertiger, dein Hund ist nicht wertiger, sondern wir sind hier alle auf einer Ebene, und dann gucken wir mal, was du möchtest, was du brauchst, was ich dir dazu, wie ich dir da helfen kann. Und das bedingt aber, dass wir uns beide erstmal respektieren und auch zutrauen, dass wir das können, was uns zusammengeführt hat, ne? Das, was du gesucht hast, das, was ich anbiete. Und das muss man sich ja dann gegenseitig zutrauen. Und ich glaube, da gehört dann eine richtige Portion Selbstbewusstsein dann eben auch dazu, was man sich sicherlich im Laufe der Jahre erarbeiten kann, was sicherlich einige von vornherein mitbringen, was ich mir aber vorstellen kann, was für viele dann auch der Grund ist zu sagen, ich mache das nicht weiter. Weil das ist ja, und du fängst ja jedes Mal wieder neu an. Und es geht, weil das Problem des Hundes, davon gehe ich mal aus, dass der Hundetrainer das relativ schnell durchschaut hat, aber dass es dann deutlich länger dauert, bis man das dem Halter mitgeteilt hat oder dann eben die Ebene gefunden hat oder die Brücke, über die man gehen kann, wo man sagt, oh, jetzt bin ich mal in seinem Kopf gelandet und nicht immer nur in seinem Herzen oder in seinem Bauch, wo es dann grummelt oder irgendwie sowas, ne?
Ja, es ist so dieser Spagat, ne? Also wann spreche ich was an? Also auch hier, ne, spreche ich in Ich-Botschaften, ne? Gebe ich, welche Angriffsfläche gebe ich jetzt oder welche gebe ich eben besser nicht? Wann ist der Punkt? Ich muss denen natürlich auch rausfinden, wo sich der Halter öffnen kann. Also wo sich jetzt auch dieser 55-jährige Mann öffnet. Ich weiß noch, es gab eine Situation, da hatte ich ein Seminar gegeben, und dann kam ein Mann zusätzlich noch in das Seminar, der kam zu spät, kam rein, war ein Jäger durch und durch. Also auch ein gewisses Klischee einfach mitgebracht. Einen ganz tollen Hund, Deutsch-Drahthahn mit dabei, und der war aber immer ganz nervös am Fiepen und so weiter. Und ich hatte das schon beobachtet, und dann kam er und sagt, ja, ist mir auch unangenehm, aber der fiept halt immer, was kann man denn hier machen? Und während des Seminars dachte ich schon immer, ach, das war eigentlich so ein Typus Hund, der, weißt du, der war so immer im Außenfokus. Der war nur, was geht da, was geht da? Hat sich nicht hingelegt, hat sich gedreht. Und ich sage, eigentlich ist das so ein typischer Kandidat, wo man auch mal mit so einem Thundershirt arbeiten könnte, ne? Dass er irgendwie mal geerdet wird, dass wir die Propriozeption wieder so ein bisschen anregen und der sich selbst fühlt. War so für mich Haken dran, was der Hund braucht. So.
Ja.
Und dann kam und sagt, ja, könnte man was machen? Und ich sage, ich kenne euch jetzt ja natürlich nicht so gut, ne? Also auch hier erstmal ganz vorsichtig ran. Und ich sage, aber wir könnten es jetzt, ich habe gerade ein Ziel mal mit dem Thundershirt probieren, dass wir ihm das einfach mal ansehen. Und du sahst so diesen Augenblick, also wirklich in den Augen, wo es switchte, so Motto, jetzt ist die völlig bekloppt, die Frau. Ne? Und den Moment musst du erkennen und dann aber auch relativ sagen, müssen wir aber nicht. Wir haben aber auch andere Möglichkeiten. Und da ist das Repertoire groß genug und wir haben das gefunden, was ihm auch Freude bereitet hat, beziehungsweise wo er sagt, der Sache gebe ich eine Chance. Also mit meinem Zandershirt wäre ich nicht weit gekommen. Auch wenn ich hätte meinen Arsch in dem Moment drauf verwettet und hat gesagt, der Hund wird sich hinlegen. Das passt zu ihm, der braucht das. Aber die Hemmschwelle Halter war zu groß. Und wenn er dann unglaubwürdig ist und sich dann natürlich noch unwohler fühlt, dann haben wir nichts gewonnen. Dann haben wir eine andere Stimmungsübertragung. Der haut mir das Ding um die Ohren und sagt, siehste Schätzchen, habe ich doch gesagt, dass das nicht geht. Und um diesen Spagat geht es, da einfach, glaube ich, beide abzuholen. Ja, das macht, also wie gesagt, ich liebe das, genau diese Konfliktsituation. Muss man für sich aber, wie du schon sagst, auch abwägen, wie viel Bock habe ich da drauf und ist das mein Thema.
Ja, das muss man vor allen Dingen auch auf dem Schirm haben, wenn man sagt, ich werde jetzt Hundetrainer, ne? Weil der Begriff ist ja immer noch irreführend mit Hundetrainer.
Ja, ich werde Menschentrainer.
Genau. Dann noch eine Frage dazu. Würdest du sagen, von dem, was da so zurückgespiegelt wird aus Seiten der Hundetrainer, Hundeschulen, dass der Ton, wie in vielen anderen Branchen, was weiß ich, bei Edeka an der Kasse oder beim Bäcker am Tresen, rauer geworden ist? Also, dass die Leute, was man oftmals denkt, wenn man zu lange in Social Media unterwegs ist, dass wir einen Umgang miteinander haben, der einfach gar nicht mehr gut ist. Und ich muss gestehen, ich merke das manchmal auch an mir, dass ich da so ein bisschen unelastischer geworden bin mit fremden Menschen und auch immer noch dieses, ich gehe vormittags, also ich wohne ja in Berlin, da trifft man selten jemanden. Also es ist Gott sei Dank ein sehr ruhiges Pflaster hier, nicht. Also ich wohne Gott sei Dank in der Nähe eines Waldes. Ich gehe 2 Minuten, dann bin ich in einem Wald und das mache ich immer ein bisschen, weil meine Hündin dieses Socializing mit anderen Hunden gerne mag. Aber nachmittags fahre ich dann da raus, wo ich davon ausgehen kann, dass ich keine Menschen treffe, um sämtlichen Konflikten zu entgegnen, die ich auch nicht mehr gut meistern kann. Also ich bin dann auch schnell oben. Und höre aber auch, dass das in anderen Bereichen eben auch kritisiert wird, ne? Dass die Leute, also ich war auch neulich, da war ich irgendwann bei Netto und dann wollte ich mit dem Handy bezahlen und das ging nicht. Und dann habe ich so getan, also wirklich so eine Reaktion gehabt, als ob die Kassiererin schuld daran wäre, dass das System jetzt nicht funktioniert. Und dann bin ich raus, habe das natürlich alles an der Kasse stehen lassen und gesagt, ja, dann halt nicht und bin raus und dachte so, Alter, also jetzt ist aber auch mal gut hier. Und bin dann die Woche danach, es war glaube ich Samstag, und dann Montag, Dienstag, Mittwoch immer wieder in diesen Netto, bis ich diese Verkäuferin gesehen habe, irgendwo beim Regale einräumen und gesagt, ich war vor ein paar Tagen da und sie so, ja, ich weiß. Ich dachte, oh Gott, jetzt erinnert die sich auch noch an mich. Gesagt, ich wollte mich wirklich entschuldigen. Das
Oh, süß, ja.
ging gar nicht. Ne? Und da hat sie gesagt, ja, die war so nett dann auch noch. Die hat dann gesagt, ja, das kann aber mal passieren. Und ich kann auch verstehen, man ist dann sauer, wenn man dann nicht zahlen kann und man hat eben auch nichts anderes. Ich dachte, bitte jetzt nicht auch noch Verständnis für mich. Das ist ja richtig unangenehm. So, ne? Also können Sie bitte sagen, ja, Sie haben recht, Sie waren unhöflich und dann ist das wirklich fein und so. Und habe mich dann da entschuldigt, weil mir das dann auch wirklich wichtig war. Aber ich habe ja auch die Chance, ich schiebe das jetzt alles auf die Wechseljahre. Das ist großartig, das kann ich noch ein paar Jahre machen. Aber ich
Krass,
glaube, viele
ja.
andere, genau, ist alles der sinkende Östrogenspiegel. Ja, auch
Ja.
wenn die Kartoffeln mal nicht weich werden oder sowas, es hat alles was mit diesen
So,
sinkenden.
richtig, richtig. Na, letztens habe ich gehört, der liebe Gott ist frauenfeindlich. Ne? Wir stinken, wir bluten, wir
Voll.
schwitzen. Aber ist er
Ja.
dann vielleicht gar nicht? Ich meine, wenn wir alles auf die Wechseljahre schieben können, sollten wir auch
Naja,
mal
er ist schon
machen.
jahrelang frauenfeindlich und dann versucht er das damit wieder auszugleichen. Und ich finde, das System hinkt. Also ich finde
Ja,
die
ein bisschen
vom
schon.
Grundsatz her gut, aber die Umsetzung
Ja.
jetzt vielleicht nicht so ganz so. Da
Ja,
hätte er meine Frau fragen sollen,
ja
anstatt Adam.
oder so, wäre
Ja,
vielleicht auch. Ich
ja.
meine, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ne? Die Freunde sind dafür da, die hat der liebe Gott gemacht als Entschuldigung für die Familie. Gut, ist auch so eine Sache, muss man gucken.
Ja, schwierig. Aber zurück zum Thema.
Ja.
Findest du auch, dass die Hunde halt, also dass die Kommunikation, dass die ruppiger geworden ist oder ein bisschen anders geworden ist als früher? Oder ist es immer noch wertschätzend oder war es nie wertschätzend oder ist es ein Mix wie überall auch?
Ich glaube, es ist ein Mix. Es hat sich verändert. Ich glaube eher, dass viele Leute mehr darauf achten, was sie sagen, wie sie sagen. Natürlich gibt es immer diese Extreme, wo die Hutschnur hochgeht und man bei Netto einfach alles stehen und liegen lässt. Das also kenne ich auch.
Danke.
Aber, und ich glaube, das ist wichtig, trotzdem ist bei vielen so der Punkt, dass sie etwas mehr reflektieren. Weil genau dann kommt nämlich diese zweite Nummer, man geht wieder hin und entschuldigt sich. Und ich habe
Im
manchmal
besten
das
Fall,
Gefühl,
also.
das ist doch ein bisschen mehr geworden. Also ich kann das zum Beispiel heute auch viel, viel besser als vor 20 Jahren. Ja, also ich hätte da noch, weiß ich nicht, Scheiße geschrieben bei Netto gegangen und hätte mich wahrscheinlich nie entschuldigt und mich aber auch wahrscheinlich nie wieder in den Netto getraut.
Da
Also
muss
ich.
man, wenn man dörflich wohnt, muss man da ja schon aufpassen, ne?
Ja,
Weil
absolut,
ansonsten
absolut. Das ist sowieso ein
musst du da dir
gefährliches.
deine Kuh in den Garten stellen, wenn du Milch haben willst.
Das ist so lustig, richtig. Ich antworte im Moment so zögernd, weil ich bin ja, wie gesagt, seit einem Jahr bin ich ja so in zwei Ländern unterwegs. Und oft haben wir uns in Deutschland darüber aufgeregt, dass irgendwie alle so grummelig sind und alles verändert sich. Und ja, also auch gerade so in der Hundeszene insofern, weil die Hundepopulation auch spätestens seit Corona natürlich zugenommen hat. Also früher haben wir einen Hund auf dem Spazierweg getroffen oder zwei, heute treffen wir 12. Das ist für beide Cortisolwerte nicht gut. So. Das heißt, wir haben nicht den Puffer, dass der Spaziergang zum Schluss dazu führt, dass wir uns entspannen können, weil der Hund passé ist, sondern da kommen ja noch ein paar bis zur Haustür. Also biologisch alles nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz, wenn ich dann aber einmal länderübergreifend gucke, stelle ich oftmals fest, dass die Art und Weise, wie wir angefangen haben, in Deutschland zu kommunizieren, auch vorsichtiger im Umgang und uns auch manche Dinge zurechtlegen. Und auch oft sagen, ich fühle mich gerade nicht gut in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen und das nicht immer gleich so eine Vorwurfsgeschichte ist, auch so einen guten Willen in Konfliktsituationen spüren kann, merke ich, ist es zum Beispiel in Südtirol noch lange nicht so. Also
Okay.
die bollern dir wirklich eins zu eins ins Gesicht, was sie denken. Und ich bin so hin und her gerissen. Kennst du das? Weil ich bin eigentlich auch ein Freund von klarer Kante. Ich mag das. Und ich mag es auch nicht, wenn Leute irgendwie lange mit etwas schwanger gehen und dann sagen, du, vor 7 Monaten, da war
Ja.
folgende Situation. Wo ich sage, das
Da
hätten
ist
sie
meine
nie.
Hutsche dann schon geplatzt.
Ja, ne?
Schon bei
So.
vor 7 Monaten.
Genau, ne? Das, wo du sagst, das hätten wir alles eher klären können. Also das, ne? So. Und ich bin so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite merke ich dann durch diesen Vergleich, wenn du wieder nach Deutschland kommst, wie vorsichtiger kommuniziert wird, wo man merkt, das tut man ja, um weitere Konflikte zu vermeiden und auch mal bereit ist, von der anderen Perspektive zu gucken. Auf der anderen Seite vermisse ich aber auch, das muss ich auch ganz klar sagen, dass die Leute sich mal wieder die Meinung sagen und auch mal sagen, so, jetzt geht mir die Hutschnur hoch und du gibst mir jetzt mal 2 Minuten und ich kotze mich einfach mal von vorne bis hinten aus und ich habe dich lieb, aber trotzdem, zack. Und deshalb finde ich das so schwierig. Ich weiß noch nicht wirklich, was mir besser gefällt. Aber um jetzt auch deine Frage endlich zu beantworten, nur damit du so meiner Denkschleife folgen konntest, warum ich hier so rumkrepel. Ich glaube, es ist nicht wirklich schlimmer geworden, es ist nur mehr geworden. Und dadurch kommt eine Stresssituation einfach rein, die sich nicht beruhigen kann. Und dadurch entstehen mehr diese Momente, wo sie sich, glaube ich, ärgern. Also das bekomme ich so mit. Ich glaube, die Hochphase, auch wenn sich Teilnehmer beschweren oder sowas, also ich kann es in unserem internen System bei Zimmer und Falk gucken, aber es gibt ja immer Situationen, wo man sagt, auch mir gefällt das hier nicht im Skript und das nicht und das nicht. Und wir sind schon immer sehr bemüht, das natürlich alles aufzubereiten. Aber manchmal denkt man auch, Mensch, das sind jetzt aber Probleme, die ich für schwierig halte, auch mit dem Hinblick, dass du dich eigentlich selbstständig machen möchtest. Und man sich sicherlich leichter über etwas beschwert, um Schuldigen zu suchen. Aber ich glaube, die fallen dann auch in dem Bereich irgendwann durchs Raster. Die kommen, glaube ich, auch nicht in der Selbstständigkeit an. Also es ist so ein Mischmasch.
Ja, was mir dazu einfällt, wenn du sagst, in Südtirol ist es noch ruppiger und grundsätzlich magst du auch Menschen, die einmal wieder die Meinung sagen. Ich finde, es gibt Menschen oder manche Menschen können das, dass sie einem sagen, dass man gerade den größten Murks ever macht und man weiß aber, das ist 0, gar nicht ein persönlicher Angriff. Und man
Also,
kann das total, und es geht nur um die Sache. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich
ja,
meine. Dass du
absolut,
denkst,
total.
der könnte mir sonst was vorwerfen und die haben so eine tolle Art, das irgendwie so zu machen, dass man denkt, ja, okay, vielleicht hat er recht, dass ich hier gerade den größten Scheiß mache, aber ich kann weiter mit diesen Menschen darüber reden, weil ich den gar nicht kacke jetzt finde oder mich überhaupt nicht persönlich angegriffen fühle oder noch ganz im Gegenteil denke, ja, krass, gut, dass der das mal sagt. Ne, und
Richtig.
das muss noch nicht mal jemand sein, mit dem ich vorher in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung hatte. Also manche haben das einfach so drauf, dass du denkst, also dass man dem gar nicht zutraut, dass er dich jetzt als Mensch klein machen will, sondern dass er nur sagt, sag mal, Mädel, was machst du denn da? Ne, so, also ich habe jetzt so ältere, so Almöhi-Vibes, so als Gegenpart im Kopf oder wirklich ältere Menschen, denen man einfach so eine Lebenserfahrung macht. Aber es können auch Jüngere und das kann irgendwie jeder und du denkst, super gut, also richtig, richtig gute Unterhaltung. Ich kann das nicht tatsächlich, also es ist eine Begabung, die mir völlig abgeht, weil ich immer was Persönliches mitschwingen lasse. Und ganz oft ist es gar nicht so, ich finde dich scheiße, sondern ich habe Angst, dass du mich jetzt scheiße findest, wenn ich dir das sage. So, das ist bei mir dann so das Thema ganz oft, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, und dann wird es blöd. Also dann wird's richtig kacke, ne, weil es dann. Dann kommt das so gestellt oder so doof oder so ungefiltert rüber, weil da so viele Emotionen bei mir mitschwingen, dass der andere das, also diese Sache da gar nicht mehr rausholen kann und das Persönliche gar nicht mehr wegschieben kann. Aber diese Menschen bewundere ich sehr. Also die einem da wirklich irgendwas vor die Füße rotzen und das muss noch nicht mal, es kann super direkt sein und du denkst, geiler Typ oder tolle Frau oder ey, danke, ne? Und mit dem möchte ich jetzt weiterreden. So, das finde ich großartig.
Weil sie sich dann wieder von hinten abholen können, ne? Und weitermachen. Das heißt, das ist jetzt mit dem vor die Füße rotzen nicht getan, sondern die tragen dich auch den Rest noch durch, weil sie es schaffen, die Sachebene von der emotionalen Ebene zu trennen. Und du
Total. Und
sagst,
das wird aber auch
ich
den
streite
Worten
nicht,
deutlich.
genau, ne? Ich streite nicht mit dir auf emotionaler Ebene. Ich bleibe deine Freundin oder ich bleibe deine Bekannte. Und
Ja,
ich
aber
meine,
auch
gut.
Unbekannte, ne? Also, dass du irgendwie, keine Ahnung, du parkst irgendwo und irgendjemand kommt aus dem Haus und sagt, wie bescheuert kann man denn eigentlich parken? Und du nimmst ihm das nicht übel, weil du denkst, ja, irgendwie hat er ja auch recht und cooler Typ
Stimmt.
oder irgendwie, das ist so, oder tolle Frau oder irgendwie. Das hat nichts Persönliches. Das hat dann einfach irgendwie nichts Persönliches. Und das bewundere ich sehr. Das würde ich auch gern können. Aber da braucht es, glaube ich, noch 10 Jahre. Und
Das
genau.
kann ja.
Und das, was du gesagt hast, das nehme ich tatsächlich mal mit und werde es mal beobachten, weil ich finde, der Ton, also vielleicht auch bei uns gar nicht so ruppig, weil wir natürlich auch so ein, also wir stehen ja für Team und Fun und Play und so weiter. Also wir haben ja wenig Reibungspunkte mit unseren Teilnehmern, Gott sei Dank. Aber dass es mehr geworden ist, das kann tatsächlich durchaus sein. Ich war ja eine Zeit lang der Meinung, dass man dass Mails Geld kosten sollten, dann würde weniger Quatsch geschrieben werden, weil manche denken, boah, echt jetzt dafür ein Mail mit so viel, weiß der Geier, was da drin steht, so. Pff. Wenn das Geld kosten würde, dann würden sich die Leute vorher überlegen, was sie schreiben und wie sie schreiben. Was ich aber wirklich feststelle und was mich extrem ärgert, ist, wo ich dann wahrscheinlich auch eine Respektlosigkeit unterstelle oder eine Unhöflichkeit, ist, irgendwas zu schreiben ohne Anrede und ohne Tschüss. Da gehe ich ja steil. Das mag ich gar nicht. Na, also wenn dann irgendwie unter Mail irgendwie Tschüss, danke, was weiß ich was, oder noch schlimmer sind da Direktnachrichten über Social Media oder sowas, wo einfach, und dann redest du mit dem Account, Cookie Mausi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich weiß noch nicht mehr, wer du bist. So. Also kannst du wenigstens deinen Namen irgendwie nennen. Und das finde ich extrem viel geworden, weil das eben so schnell geht, mal schnell vom Klo aus noch eine Frage tippen ins Handy und dann vergisst man Anrede und Tschüss und sowas. Und da kann ich dann auch nicht umhin, in meiner Antwort so ein bisschen auf so eine typische Melanie Kemkanes-Art, so, hallo Cookie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, darin zu schreiben oder hallo Unbekannte, ne, so unter dem Motto, vielleicht magst du uns das nächste Mal den Namen nennen, weil mir diese Sätze mit, du, das wäre ganz lieb, wenn du mal das nächste Mal, ich möchte die dann so nicht belehren, aber schon sagen, ja, finde ich jetzt nicht so gut, dann immer liebe Grüße, Melanie, so, dass die halt wissen, mit wem. Das finde ich ist deutlich mehr geworden. Also auch Mails, dass Mails kommen, wo du denkst, wer jetzt? Und dann kriegt man es aus der Mailadresse nicht raus, weil die vor, ja, mit dem Geburtsjahr wahrscheinlich irgendwie diese klassischen pralala 1971 at yahoo.de, die man irgendwie jetzt seit 40 Jahren hat.
Schnulli
So, ne? Oder gerne der Hundename, ne?
Bulli28.
Oder die Rasse.
Ja, das ist, ich
Dobermann
glaube auch, dass.
23 at googlemail.com oder so.
Genau. Wem gehört die? Die hier zuhört, fühlt sich jemand angesprochen?
Keine Ahnung, ich habe es heute irgendwie mit Dobermännern, warum auch immer, aber.
Nein, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist, also Wenn ich jetzt so an meine Generation Kinder denke, die ich habe, also die sind jetzt ja auch alle in dem Alter so zwischen 14 und 20 und die leben auch ihr eigenständiges Leben so und das sollen sie auch und das will man als Elternteil auch, aber es sind genau diese Diskrepanzen, die du hast, wenn sie eben auch mit Technik groß werden. Und wenn mir meine, also ich weiß noch, als meine große Tochter, die hat relativ sehr, sehr spät ihr Handy gekriegt, das war also auch ein langer Kampf. So, und dann ging das aber los und WhatsApp und dann schickte sie mir Nachrichten. Und dann gib sie mir, du antwortest ja gar nicht. Und dann schrieb ich nur zurück, ja, schick mir die Nachricht bitte nochmal ohne Rechtschreibfehler. Ne? Also so Kleinigkeiten, ne? Dann kann ich auch antworten. Und das, glaube ich, verliert sich tatsächlich so. Und damit fühlt sich das für uns, glaube ich, es ist ja wahrscheinlich gar nicht so gemeint. Und selbst wenn es ohne Anrede ist, das macht wahrscheinlich keiner absichtlich. Aber es fühlt sich respektlos und nicht gewertschätzt an in dem Augenblick.
ja, aber wenn das, also das heißt, ist kein Jugendproblem, weil unsere Klientel ist ja 30 aufwärts. Na, also wir haben ja wirklich ganz wenig in diesem 16, 17, 20 Jahre Bereich. Also bei uns ist es ja wirklich ab 30 bis Mitte 50 die meisten, dann auch die meisten Frauen. Und das geht ja bis 80 hoch. Also wir sind ja nicht die TikTok-Leute oder das TikTok-Event.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Da
Ne? Und
hast du
da
recht.
sind dann auch welche dabei, wo ich denke, wann ist denn das verloren gegangen?
Wem hast du
So
die
ist es ja.
Anrede geschickt? Wo gingen die denn hin?
Genau. So. Ja, und das finde ich echt extrem viel. Ansonsten ruppe ich ja jetzt bei uns auch nicht so, aber wenn ich so Leute irgendwo in Schlangen beobachte oder wie sie mit anderen reden oder so, denke ich auch so, hui. Aber wie gesagt, dann stehe ich selber bei Netto und kacke die an und denke, nicht hui.
Also, das ist in der Tat auch was. Wir haben ja wirklich viel Kontakt mit Kunden und bei uns aus dem Büro. Also, sie wissen genau, wenn da ein Kunde querschießt und der geht jetzt wirklich unterhalb der Gürtellinie, was sehr, sehr selten ist. Und das heißt, wir reden jetzt davon ein bis maximal zwei in ein bis anderthalb Jahren. Also, das ist wirklich alle anderen Zucker, wirklich Zucker. Ich habe sogar einen Ordner mir angelegt für nette Kunden, also nette Kunden-E-Mails, weil manche so schön schreiben, wo ich gesagt habe, man muss ja nicht immer den Scheiß behalten. Ne? Also, es gibt einen Arschloch-Ordner und es gibt nette Kunden. Ne? Und Gott sei Dank ist der Arschloch-Ordner recht leer. Aber wo ich eben krapitzig werde, ist, also die können mich doof finden, die können mir das auch sagen, aber wenn es darum geht, dass sie anfangen, mein Team zu rebellieren und zu sagen, ihr seid ja alle irgendwie, ne, und so weiter. Also das ist der Punkt, wo ich sage, die will ich auf dem Tisch haben. Und was ich dann mache, ist, ich rufe die Leute an. Und das Interessante ist, davon sind sie völlig überrascht, dass die Tina plötzlich anruft und sagt, pass auf, wir kommunizieren sehr gerne mit dir, aber in einem Tonfall und in einem Respekt gegenüber meinen Mitarbeitern. Ich sage, ansonsten hört jegliches Engagement, was, glaube ich, bei Zimmer und Falke sehr hoch ist, auch durch unsere Mitarbeiter, hört an dieser Stelle auf. Ne? Und manchmal muss man sich oft mit 1,57 auf die Hinterbeine stellen. Ich sage, ich muss es Gott sei Dank sehr selten machen. Und das Interessante ist, was dann passiert. Und dann wird ihnen plötzlich klar, ach so, oder wenn die bei Facebook irgendwas posten, das Einzige, was irgendwie hilft, ist, du rufst die Leute an, wenn du rauskriegst, wer es ist, und dann sind die auf einmal ganz, ganz klein mit Hut. Und dann kriegst du die Antwort, ich wusste ja nicht, dass es jemand liest. Und denkst, süß, süß. Ne?
Ja.
Aber die kommen zum Nachdenken. Und dann auch wieder schöne Geschichten. Das ein oder andere Mal kriegst du plötzlich, einmal habe ich einen Strauß Blumen gekriegt, das fand ich auch richtig süß, wo sich jemand eben auch, ne, wie du das bei Netto gemacht hast, sich entschuldigt hat oder danach nochmal anrief und sagt, Mama, ich habe jetzt 2 Nächte drüber geschlafen. Ja, scheiße. Ne? Also vielleicht habe ich im Inhalt recht gehabt oder vielleicht können wir an der Stelle nochmal drüber sprechen, weil damit bin ich unzufrieden. Aber ich habe mich im Ton vergriffen und vor allen Dingen auch dann gegen Mitarbeiter geschossen, die jetzt mal überhaupt nichts damit zu tun hatten. Und das, wie gesagt, finde ich immer schön. Und wie gesagt, auch der Punkt, da stehe ich aber auch für ein. Also ich sage, wenn mir hier jemand gegen die Mitarbeiter pieselt, dann muss er erst an mir vorbei. Da. Also da bin ich dann Mutti.
Ja. Seid ihr shitstormfrei bisher oder habt ihr damit auch schon zu
Nö.
tun gehabt?
Nee, damit haben wir auch schon zu tun gehabt. Und ich glaube, es ist auch normal, dass man das hat. Am
Ja,
Anfang
weiß ich
nimmt
nicht,
dich.
ist das normal? Aber das, also es ist gang und gäbe und
Es
das ist
ist,
viel, aber
entschuldige, genau
normal.
richtig, du hast es richtig formuliert. Es ist gang und gäbe, aber es sollte nicht normal sein, weil auch hier, ne, wenn du ein Problem mit mir hast, also sag es gerne, wenn es gut lief, dann sag es Google, sag es der Welt. Ist doch schön, da können andere teilhaben. Aber wenn du ein Problem mit mir hast, und meistens sind es ja persönliche Probleme, dann sag es mir doch direkt, weil nur ich kann es lösen, nicht der Buschfunk. Ne, oder wir können zusammen lösen. Das ist schon die eine Geschichte. Dann hast du einen Shitstorm. Wie gesagt, gang und gäbe ist es geworden. Am Anfang machst du dir einen Kopf und ich fand das ganz, ganz schlimm. Also ich habe auch mal 2, 3 Nächte deshalb nicht geschlafen und machst den Kopf und überhaupt mache ich mittlerweile nicht mehr toi toi toi, wenn irgendwie so Dinge sind, weil es gehören immer zwei Seiten dazu und auch Gott sei Dank sind viele Leute reflektiert genug, die dann auch sagen, du, das glauben wir jetzt mal nicht oder wir fragen mal wirklich nach, wie es ist und das finde ich immer sehr unterstützend, sehr gut in solchen Augenblicken. Und es gibt so einen fiesen, bösen Spruch, der aber viel dran ist. Tote Pferde tritt man nicht. Na, also wenn man irgendwie noch klingt hart. Und was ich total extrem finde, ist, das werden wahrscheinlich andere Unternehmen auch genauso mitkriegen, wenn man mal einmal da durch ist, plötzlich hat man nicht weniger, sondern man hat mehr Anmeldungen. Also das finde ich noch so verrückt, dieses gefühlte Negativmarketing, was daraus resultiert. Irgendwie ist man dann wieder mehr im Trend. Ich bin ja auch nicht so derjenige, der sich vor die Kamera stellt und so provokante Videos dreht. Gibt ja genügend, die das können, die das auch richtig witzig und gut können. Also wo ich
Ja.
sage, jetzt yes, geil, auch mal richtig auf den Punkt gebracht. Endlich spricht es mal wieder jemand aus. Problem ist, ich bin da nicht der Typ zu. Ich halte mich da raus und sage, lass sie sich darüber die Köpfe einschlagen, aber diese Rattenschwänze, die dahinter dran sind, das bin ich einfach nicht. Ich steige da einfach vorher aus und wäre da einfach auch nicht glaubwürdig. Und das ist, glaube ich, auch gut. Das ist eine Typengeschichte. Aber das spielt natürlich alles damit rein. Und nein, das ist jeder hat irgendwo, der mit Zima und Falke mal Kontakt hat, der hat sofort ein Gefühl dazu. Entweder gefällt es ihm oder es gefällt ihm nicht. Und die Leute teilen das so mit. Ich hatte irgendwann, das war so eine nette Anekdote, ist schon bestimmt schon 10 Jahre her oder so, mit einer Amtstierärztin gesprochen. Aus einem Kreis irgendwo in der Nähe von Hannover. Und die sagte, ja, ich hatte auch mal einen Shitstorm. Ich habe das aber erst ein Jahr später erfahren. Boah, war die gemein. Also das war. Und ich war so dankbar dafür, dass sie das irgendwie erst viel, viel später mitbekommen hat. Dadurch verwässert es natürlich erstmal so. Aber sie stand auch und sagt, boah, waren die gemein. Und dachte, ja, aber interessant, was Zeit mit uns macht. Sie hätte es anders aufgenommen, wenn es eine akute Geschichte wäre. Und dann sind wir aber wieder in dem Bereich, wie bewerte ich das, was da gerade passiert? Und wo habe ich jetzt Zugriff und wo habe ich keinen Zugriff? Ne? Das ist schon schräg.
Also mir ging es bei unserem ersten Shitstorm in Häkchen auch so, wobei, also mit diesem oh Gott, ne, man macht sich ja dann Gedanken und also ich habe den durchmoderiert den ganzen Tag. Das war aber auch eher so eine witzige Geschichte. Und da fühlte ich mich, also nicht gut damit, aber es hat tatsächlich auch so ein bisschen Spaß gemacht, vor allen Dingen diese Gespräche im Team hinten, also hinten rum, ne, was hast du den Kommentar und dann, was man schreiben würde, wenn man könnte, oder wenn man wirklich so kackfrech wäre, wenn man das alles schreiben würde, was man sich so denkt, was man dazu schreiben würde. Und dann aber nach vorne, ich meine, so formulieren, schreiben und so, das kann ich ja dann ganz gut und habe das dann halt den ganzen Tag moderiert. Und dann gab es letztes Jahr nochmal einen Shitstorm, wo ich dann, da war ich dann auch echt sauer, weil es dann wirklich geschäftsschädigend war. So von wegen, bei uns würde es dauerhaft neurologische Ausfälle geben und die hätte sich das ja alles angeguckt und so weiter. Und das waren so drei Damen, die sich da so ein bisschen zusammengetan haben. Dann habe ich bei der einen auch gesagt, da gehen wir jetzt mal mit dem Anwalt rein, weil irgendwann, ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Und die andere habe ich gesagt, ey, lass mal einen Podcast drüber reden. Ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht, aber dann lass das mal öffentlich da. Das hätte ja auch für mich richtig übel laufen können, ne, wenn die gut im Argumentieren wäre oder so, keine Ahnung. Habe ich gesagt, lass das mal im Podcast klären, weil du suchst ja offensichtlich die Öffentlichkeit. Ich kann sie dir bieten und dann besprechen wir das mal für alle. Ja, das war nein. Also ich wurde dann gesperrt und also überhaupt keine Unterhaltung. Also mit Anrufen hätte ich auch gerne gemacht, aber ich konnte die Adresse leider nicht rausfinden. Und das war dann, aber da habe ich mir echt Sorgen gemacht, weil das wirklich unangenehm war. Also das ging mit so mit Reels drehen und unsere Events so durch den Kakao ziehen und sowas. Und du kamst halt an die Leute nicht ran. Und der große Vorteil war, dass das nicht auf unsere Seite geschwappt ist. Also die haben das mit Fake-Accounts, also die hat wohl verschiedene Fake-Accounts und hat sich dann immer mit sich selber unterhalten. So, also mit dem einen Account einen Kommentar, mit dem anderen das befürwortet und so. Und ich denke, boah, was für eine Energie. Ey. Ich hatte da überhaupt keine Zeit für. Und die hat es aber nicht geschafft, dass es auf unsere Seite schwappt. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache da jetzt nichts. Ich bin ja nicht bekloppt und hole mir das noch ins Haus. Wenn das alles nur bei ihr stattfindet, alles fein. Sobald ich meinen Namen dort sehe, ist der Anwalt dran. Ne? Also wenn wir genannt werden, ist der Anwalt dran. Und ansonsten wird sich das alles hinwegdröppeln. Aber ich war gar nicht, also auf der einen Seite ist, ich dachte immer dieses kleine Männchen im Hinterkopf, oh Gott, das ist geschäftsschädigend. Und wenn die Leute das jetzt alles glauben, weil es im Netz steht und die 80.000 Follower hat und wir nur 2.000, dann kommt jetzt keiner mehr. Aber auf der anderen Seite auch dieses krasse Erlebnis, und das ging mir in der Pandemie schon so, dass ich denke, du kannst jetzt nichts machen. Du musst es einfach aushalten und du kannst nichts machen für eine Situation, die absolut ungerecht und unfair ist. Und es war super schwer auszuhalten. Und ich habe dann so auf meinem persönlichen Account so Witzvideos gemacht, um das dann so ein bisschen zu persiflieren. Und damit ging es mir dann gut, weil ich dachte, ich kann wenigstens irgendwas machen und kann das mal so rauslassen, ohne zu sagen, oh, blöde Kuh und ich Anwalt und so, sondern, ach naja, wenn Leute sich so ernst nehmen, dann machen wir das auch mal so. So unter dem Motto, das Teflon, das perlt alles an mir ab und ich mache mir da noch meinen Scherz draus und so. Und das ging dann ganz gut. Aber das hat 2, 3 Tage gedauert. Und dann sitzt du da und denkst so, wow, ich kann nichts machen und ich bin nicht mehr Herr von dem, was die Leute über mich denken, weil sie sich eine Meinung zu mir bilden und nicht eine von einem anderen übernehmen. Das war maximal unangenehm. Und das, weil du sagst so, ja, das ist so und beim ersten rastet man noch aus oder hat schlaflose Nächte und dann nicht mehr. Und dann, wo ich denke, krass, an was man sich alles so gewöhnen darf heutzutage und wo man sagt, ach komm, schon wieder ein Shitstorm. So, ne?
Leider, ne? Also es ist ja eigentlich traurig, weil natürlich durch die Gewöhnung, klar, ne, wissen wir auch, das ist aus dem Hundetraining, das Stresssystem gewöhnt sich. Also für uns persönlich ist es gut, dass wir uns gewöhnen können. Von der Moral sollten wir uns natürlich nicht dran gewöhnen, ne? Sondern hier wieder darum gehen, sagen, also wenn ich ein Problem mit der Tina habe, dann rufe ich sie an. Dann kläre ich das unter die Augen und dann ist gut. Und dann darf es auch, und das, was ich so interessant finde, ist, dass du da ja auch gesagt hast, Mensch, dann komm doch in meinen Podcast und dass da die Courage nicht da war, dann zu sagen, dann stehe ich auch dazu, zu dem, was ich gesagt habe. Das ist ja eigentlich das Traurige daran. Und trotzdem schafft es so ein Mensch, dich so zu beeinflussen, dass du da wirklich 2, 3 Tage dich erstmal sortieren musst, woran man eben aber auch wieder erkennt, wie behutsam du mit Dingen wertschätzen und respektvoll umgehst, sowohl mit dir als auch mit anderen. Sonst hättest du diese Gefühle eben an dieser Stelle nicht, aber dass die sich so verunsichern, in dem Moment, bis man sich wieder fasst, weil man sucht ja erstmal den Fehler bei sich selbst im System. Ne? So sind wir ja gepolt. Und hier kommt jetzt irgendjemand, ohne dass man den Background kennt, und das macht ohnmächtig. Das ist echt ein mieses Stück, ne? Was man da einfach durcharbeiten muss. Ne? Das ist fies. Wir hatten das mal bei einer Buchrezension irgendwie auch. Dann gab es irgendwie einen Stern und voll das blöde Buch und, was ich geschrieben hatte. Und dann habe ich irgendwie nachrecherchiert und habe dann herausgefunden, dass diese Rezension eine verallgemeinerte war. Und die wurde in 115 weiteren Fällen einfach Copy und Paste reingesetzt unter dem gleichen Typen. Und dann wärst du, okay, also das muss jemand gekauft haben oder jemand muss schrecklich langweilig sein und hat einfach Bock darauf, negative Energien zu verplästern. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ich möchte gar nicht so unglücklich leben.
Ja, das ist wirklich schlimm. Und ich denke mal, weil ich so von meinem Camp Canis-Universum immer so denke, die sind alle so wie wir. Ne? Also ich habe ja eine Idee, wie Menschen das erleben und bin dann immer wirklich erschüttert, wie krass, das sind die gar nicht. Wir sind auch nur ein Abbild der Gesellschaft. Also bei uns sind, wir versuchen ja immer eine arschlochfreie Zone zu sein und ich
Ja,
glaube, die
genau.
Stimmung überträgt sich dann auf den Events ganz gut und diejenigen, die sagen, ich will jetzt hier krass was leisten und dass die Leute mich hier feiern, so, die sortieren sich dann relativ zügig wieder aus, weil wir da einfach nicht der Place to be sind für sowas. Also ich bin super happy mit dem, was wir machen und mit den Leuten und was die bei uns erleben und mit was die nach Hause gehen und hoffe immer, dass der eine oder andere dann auch sagt, ach naja, vielleicht ein bisschen mehr wir in meinem Leben in Zukunft, ist vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Idee und es sind nicht alle Hundehalter Kacke und vielleicht gehe ich dann doch mal wieder in ein Gebiet spazieren, wo ich mehr Leute treffe und gehe dann einfach auch mal anders ran, als ich das vor Camp Canis hätte und so. Oder vor allem die Leute, die sagen, boah, dieses krasse Erlebnis, dass ich nicht ausgelacht werde, weil ich jetzt nicht Germany's Next Topmodel Maße habe, sondern weil ich hier einfach eine coole Zeit mit meinem Hund habe, so wie ich bin, und auch nicht in den teuersten Sportklamotten und sowas, ne? Und da denke ich immer so, oh,
Es ist echt.
so ein kleines Himmelreich. Und dann merke ich so, nein, krass. Also bei uns sind auch welche, die irgendwie nicht so sind, wie ich sie mir backen würde und so. Aber klar, das gehört dazu. Aber es überrascht mich dann doch manchmal immer wieder. Siehst
Gehört
du,
mit
wir
dazu,
sind gar nicht
aber
so eine Insel.
nee, aber nichtsdestotrotz ist es doch irgendwo eine Insel. Das ist wahrscheinlich das, was Sie vorhin sagten, ne? Erst kriegt man die Kunden, die man braucht, damit wir reifen, und dann kriegt man die, die man will. Und das sind genau die. Und wenn man dann noch mal weiter über den Tellerrand rausguckt und sagt, ach, geht auch anders, ne? Also das ist immer faszinierend. Aber dann weiß man auch wieder zu schätzen, wer alles so in der eigenen Bubble schwimmt und mit welchen Menschen man einfach auch zusammen sein möchte, privat, beruflich, wie auch immer. Und das macht Spaß. Also das ist ein ganz großer Vorteil, den ich in diesem Beruf einfach unglaublich liebe, dass ich jeden Tag sagen kann, jawohl, ich entscheide mich ganz klar dafür, mit dir zusammenzuarbeiten, oder auch sagen kann, du, das war jetzt schön die letzten Jahre, aber ich glaube, wir haben uns jetzt beide unterschiedlich entwickelt. Ab jetzt machen wir es nicht mehr.
Dann noch eine letzte Frage zum Thema Hundetrainerausbildung, nochmal zurückzukommen. Gibt es Menschen, denen du das gar nicht empfehlen würdest? Oder was brauche ich für eine Haltung oder für eine Idee, um das machen zu können, zu sollen, zu dürfen, zu wollen?
Ja, ich glaube, schwierig wird es, wenn man einfach kein Bedürfnis hat, mit Menschen zu arbeiten. Das ist, also es gibt wenige, die sagen, also die wissen das aber auch von Anfang an, die sagen, pass auf, den ganzen Krempel da mit Menschen und Psychologie und so, da habe ich keinen Bock drauf. Finde ich, ist auch eine ganz klare Einstellung, die genauso respektiert wird, die ich auch gut finde, also die ich auch in gewissen Formen, also ich kann sie nachvollziehen, dass man so denken kann. Aber dann braucht man in der Konsequenz auch die Klarheit, dass man sagt, ich muss das hier, mein Angebot mit Hunden anders aufbauen, dass ich alleine mit ihnen arbeite. Dafür, glaube ich, ist in Deutschland aber der Zug schon so ein bisschen abgefahren, weil das nicht ich glaube nicht, dass man einfach die Hunde abgibt und sagt, ich hole die in 14 Tagen wieder ab. Das ist nicht die Norm. Die gehen gemeinsam in die Hundeschule, die wollen gemeinsam was erleben. Ich glaube, es ist eine unglaubliche Vertrauenssache, die da sein muss. Und da ist es natürlich auch häufig schwierig, wenn man sagt, nein, man stößt auf einen Menschen, der jetzt Menschen doof findet. Und dem soll ich jetzt aber meinen Hund geben. Da stelle ich mir schwierig vor. Es gibt genügend, die kriegen diesen Spagat gut hin. Aber ich glaube, es sind die wenigsten. Und ich weiß, dass unsere Ausbildung an der Stelle dafür nicht ausgelegt ist. Ich glaube nicht, dass wir die Menschen glücklich machen können, die sagen, ich will nur kynologisches Wissen haben, weil bei uns einfach so viel Mensch-Mensch noch mit reinschwappt. Ich glaube, da wären wir wahrscheinlich an der Stelle nicht der richtige Anbieter. Das können andere vielleicht besser als wir. Wie gesagt, prinzipiell sehe ich es aber generell als schwierig an, wenn man sagt, ich kümmere mich nur um Hunde. Es sei denn, man ist jetzt irgendwo, weiß ich nicht, Mitarbeiter in einer Hundepension oder irgendwie im Tierheim oder wie auch immer, dann ja, das ist aber ein anderer Schlag. Das ist eine andere Kiste. Und ja, wenn eine gewisse Flexibilität auch fehlt, wenn man die Probleme seines Gegenübers einfach abtut und sagt, ja Mensch, dann muss das einfach so und so machen und dann läuft das und man wenig empathisch für die Situation des jeweiligen Hund und des jeweiligen Kunden ist, dann wird es, glaube ich, auch schwierig. Ich meine, das reguliert dann meistens der Markt, weil sich der Kunde nicht angenommen fühlt, aber es bringt natürlich gleichzeitig eine große Frustration auf und dann, dass man dann sagt, nee. Also,
Ja. Und was könntest du für Hundetrainer oder Hundeschulen für einen Tipp geben, um erfolgreich zu werden?
ich
Also
glaube,
die Nische suchen, sich vernetzen, die Hundeschule, das Hundetraining im Wald, was ist da, wo geht da die Reise hin?
aufs
Oder was wird
Bauchgefühl
da
hören,
gebraucht?
echt unauthentisch zu sein, zu gucken, worauf habe ich Bock. Also wenn ich einfach so eine kleine Welpenmaus bin und sage, ich will hier ne, mit Welpen kuscheln, dann werde ich wahrscheinlich die geilsten Welpengruppen der Welt machen. Ich bin zum Beispiel
Aber ist dann die
keine
Frage, wie
Welpenmaus.
man davon leben kann, ne? Weil irgendwann gibt es ja dann auch welpenfreie Zeiten und ich bin ja dann sehr lokal unterwegs. Also ich bin ja darauf angewiesen, dass in meiner Umgebung unfassbar viele Welpen jahrelang
Richtig,
da.
richtig. Also ich habe jetzt nur daran gedacht, was ist die Motivation, weil ich dann eben als Welpenmaus natürlich auch extrem, also die werden das erfolgreich machen, weil die das leben. Ne? Ich, wie gesagt, bin zum Beispiel jetzt gar nicht so die Welpenmaus, also ich kriege auch nicht immer einen Milcheinschuss, wenn ich einen Welpe sehe. Ich kriege den dann eher, wenn ich irgendwie Aggressionsprobleme habe oder jemand gebissen wurde. Entschuldigung, ich komme aus dem Arzthaushalt, das ist wahrscheinlich irgendwie so mitgegeben worden, ich brauche
Ja,
Blut.
man muss ja auch für die eigene Klientel
So, genau,
sorgen, so
richtig.
für die
Genau, ne?
Familie.
Wofür schlägt das Herz? Oder eben Mensch-Mensch-Gespräche, wie auch immer. Das ist so mehr meins und darin bin ich auch, finde ich, viel, viel besser, als wenn du mich in eine Welpengruppe stellst. Das ist der erste Schritt, zu gucken, was will ich überhaupt? Ich würde eine Nische gar nicht suchen. Also wenn ich jetzt feststelle, hier bei uns in großen Kneten und Umgebung, wir haben wenig Mantrailing, ist zum Beispiel auch nicht so ganz, finde ich geil. Also finde ich von der Leistung her, was die Hunde bringen, wow. Ich bin aber nicht die am Ende der Leine. Ist auch so ein Ding. Würde ich es trotzdem nicht machen, weil es nicht meins ist, auch wenn die Nische gerade da ist. Also deshalb, ich bin da vielleicht zu egoistisch oder ich höre da zu viel auf das Herz, wo ich sage, guck erstmal, wofür dein Herz schlägt und dann wirst du automatisch darin gut. Und ich würde das so entwickeln lassen und da kommen ja auch skurrile Dinge raus. Also wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die Nicole kann, die hat das Apportility erfunden, also eine Mischung aus Agility und Apportieren. Und das, boah, da geht die voll drin auf, ne? Und da macht die jetzt natürlich zu 90% macht die genau diese Kurse, bietet die Ausbildung dazu an und da entwickeln sich einfach total coole Energien. Und das finde ich so schön. Was aber vielleicht bei ihr auch nie passiert wäre, wenn die jetzt zum Beispiel nur Kurse gemacht hat, weil man die so machen muss am Anfang. Weil man eben so viel über den Zaun der anderen Hundeschulen guckt und sagt, die haben Welpenkurs, die haben Welpenkurs, die haben einen. Oh Gott, ich brauche auch einen, sonst kriege ich die Basis nicht und und. Aber das funktioniert meistens nicht so. Also da hat das Universum meist auch einen anderen Plan.
Und findest du, dass die Hundeszene jetzt auch von den Hundehalter sich in eine gute Richtung entwickelt hat in den letzten 20 Jahren oder dass wir schon mal bessere Zeiten hatten? Also es wurde ja, glaube ich, mal vor ein paar Jahren sehr diskutiert, dass viel zu viel mit den Hunden gemacht wird, dass die gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Dann gab es ja immer noch diese Fraktion, die gesagt hat, ein Hund muss 22 Stunden am Tag schlafen und dann muss man aber trotzdem mit dem das und das und das und das machen. Also ist das immer noch so ein bunter Mix von allem oder gehen wir da inzwischen in eine ganz gute Richtung, weil wir viel informierter sind und eben neben dem Bäcker, dem Supermarkt und ich weiß nicht, was du vorhin noch angeführt hast, dann doch die
Friseur.
Hundeschule haben, Friseur, genau, dann doch die Hundeschule haben oder sind wir da ein bisschen drüber? Schon wieder.
Also ich glaube, Deutschland ist generell so ein bisschen Hunde drüber. Meine ich aber überhaupt nicht negativ. Ich finde das irgendwie witzig. Ich finde das schön. Ich meine, mein Gott, das ist ja eigentlich ein harmloses Hobby. Es gibt schlimmere Dinge, die wir Deutschen tun könnten. Wir haben rund 11 Millionen Hunde. Und unser Hund ist einfach ein Familienmitglied. Punkt. Das kann man auch nicht mal, warum auch? Ne? Das hat sich einfach so etabliert und das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, man kann es nur individuell beobachten. Wir haben einen Großteil an Kunden, die schwimmen einfach super gut im Durchschnitt mit. Die machen das, die geben ihr Bestes, wissen aber auch, wenn sie sagen, so, jetzt muss ich meine Hände heben, weil ich jetzt hiervon keine Ahnung mehr habe oder das möchte ich nicht. Und da läuft alles schön, das ist wunderbar. Und dann hat man natürlich immer die Extreme und über die Extreme redet man dann natürlich. Das sind ja dann aber eigentlich die wenigen, die dann so entweder oben oder unten durchs Raster fallen und entweder zu viel oder zu wenig machen. Ich glaube generell, dank Internet und Co., wir können uns alle über Themen informieren. Wir müssen eine Frage einfach nur in die KI werfen und wir haben das Internet gescannt bekommen und Wissen gescannt bekommen und jeder von uns kann sofort sein Leben theoretisch nach diesen Antworten ausrichten oder sich verbessern oder verändern. Damit schwimmen wir, glaube ich, in einem guten und in einem besseren Fahrwasser, als wir noch vor 20, 30 Jahren unterwegs waren, wo es dem Hund eben auch in den Familien nicht so gut ging. Der hat jetzt einfach einen anderen Anschluss und wenn der da ist, ist das natürlich schön. Und wie gesagt, ob der Hund jetzt ein Hundeeis auf der Alm kriegt oder nicht, damit stelle ich nicht die ganze Beziehung oder die Bindung in Frage, sondern das kann er einfach mal kriegen und dann ist gut. Und ich würde auch nicht immer so jedes Wort jedes To-Do auf die Goldwaage legen, sondern viel wichtiger ist, dass man sich den Gesamtverlauf über Zeit anguckt, wie da einfach die Dinge sind. Wenn sich das Rollenmodell verschiebt, der Hund in eine Rolle gebracht wird, aus der er nicht raus kann, also bleiben wir mal bei dem Klischee, Familie bekommt keine Kinder und sagt, jetzt holen sie sich einen Hund. Da spricht doch überhaupt nichts gegen. Also bis dahin ist doch alles fein. Viele sagen aber auch, das ist ja ein Kindersatz. Ja, Punkt, das ist ein Kindersatz. Die können keine Kinder kriegen, sie schaffen sich einen Hund an. Die Frage ist doch, wie gehen sie mit diesem Hund um? So, und da gibt es so viele Familien, ja, der Hund hat einen wichtigen Stellenwert, aber es geht ihm nicht schlecht dabei. Er wird ausgelastet, man kümmert sich um diesen Hund, man geht mit ihm zum Tierarzt, man pflegt ihn, man achtet darauf, dass er das richtige Gewicht hat, er hat seine Auslastung, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es ist alles schön. Hier ist aber dieses Klischee Kindersatz einfach schon so ein Negativstempel, dass sie einfach in so eine Ecke geschoben werden, obwohl sie gerade richtig gute Dinge tun mit ihrem Hund. Und gleichzeitig gibt es natürlich genau auch die, die es zu extrem leben und da geht es dem Hund nicht gut. Und das sind die Momente, auf die wir Trainer einfach achten müssen. Aber nicht auf das Wort Kindersatz, sondern auch hier wieder auf die Individualität achten. Also schön, dass du jetzt dem Hund die Krallen lackiert hast. Aber da sollten wir vielleicht drüber reden. Welchen Nutzen hat das denn jetzt für den Hund, ne? Und was möchtest du damit widerspiegeln? Ich glaube eher, dass es um diese, da sind wir wieder bei der Individualität. Aber genau darum geht, dann das Lasso vielleicht mal zu werfen, wenn wir da als Hundetrainer in der Pflicht sind und zu sagen, ich muss jetzt einmal so ein bisschen für deinen Hund sprechen. Aber das, was bei euch im Gesamtzusammenleben nicht funktioniert, liegt einfach daran, dass der Hund gerade zu viel Druck spürt und in eine Rolle gepresst wird, für die er nicht gemacht wird. Weder vom Charakter her noch als Hund vielleicht generell. Aber ich glaube, da müssen wir eher hinkommen, dass das nicht immer in so Wellen schwappt. Denn wie du sagst, natürlich, dann gibt es, wann gibt es zu viel, wann gibt es zu wenig. Das ist dann immer gerade Kult. Was ist nicht Kult? Wie sieht so ein Kult nach 2 Jahren aus? Ich halte es immer wichtig, wenn es einen neuen Kult gibt, mit beschäftigen, ihn von allen Seiten angucken. Heißt nicht, dass wir alle mitmachen müssen, eine Meinung dazu bilden, aber eben auch argumentieren können und gucken, immer aus der Sicht, ist das biologisch für den Hund tierschutzkonform und akzeptabel? Und das sollte eher die Norm sein und nicht, ob es gerade pink oder rot ist.
Ja, also ich sehe so auch Vorteile natürlich, klar, ich bin auch in der Hundeszene unterwegs und je mehr Menschen Hunde haben, umso glücklicher wird wahrscheinlich auch mein Unternehmen sein. Auf der anderen Seite birgt das natürlich auch diese Risiken, weil also es gibt ja manchmal Produkte, die man so in die Timeline gespült bekommt für Hundehalter, wo man denkt, wow. Also uns kann man auch wirklich jeden Scheiß verkaufen. Also damit weckt man dann natürlich Begehrlichkeiten bei Unternehmen, die sagen, haha, ich habe da jetzt nochmal, ne, das ist eine Branche, die wächst und ich habe jetzt gerade nochmal so einen 3-Jahres-Businessplan für ChemCanis gemacht und habe dann auch nochmal die Hundeszene oder die Haustierszene angeguckt und das ist irre, also was da an Umsätzen gefahren wird in Deutschland. Das ist ein Industriezweig, der ist nicht mehr wegzudenken, beschäftigt unheimlich viele Leute, macht wahnsinnig viele Umsätze, ne? Also Katzen sind, glaube ich, noch Nummer eins und danach kommen dann schon die Hunde in Deutschland und es ist kein Ende abzusehen und so weiter. Also auf der einen Seite cool, weil dann auch von der Infrastruktur ja jetzt zum Beispiel in Städten oder Gemeinden, dass man sagt, man kann diese Hundeszene nicht mehr außer Acht lassen. Wir müssen mal gucken, ob wir Leinabgebiete machen. Wir müssen mal gucken, ob wir Freilauf machen. Wir müssen mal gucken, ob da nicht doch mal ein Kotbeutelspender hin muss und sowas, ne, weil wir einfach eine Macht haben oder viele dann sind. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch für denjenigen, der sagt, er hat mit Hunden nichts zu tun, was du vorhin mit den Spaziergängen gesagt hast. Man trifft nicht mehr nur einen Hund auf seinem Spaziergang und denkt, okay, gut, der war's jetzt, sondern man trifft dann auf einmal 20 und davon sind 18 abgeleint. Das ist dann natürlich eine andere Herausforderung, ein anderes Bild, das wir dann wieder abgeben in der Gesellschaft. Aber das ist dann ein komplett neues Thema, dass man sagt, ah, die Leute wollen Hunde, na, dann lass uns mal welche produzieren. So, ne? Was ist denn gerade so der Trend? Im Moment finde ich wieder unfassbar viel Pudelzeugs, also alles mit Pudel mixen und so weiter. Und da denke ich, da wäre noch mal ein bisschen mehr gesunder Menschenverstand auch um den Hund, also weniger Emotionen und mehr Kopf dann an vielen Stellen, bevor es dann losgeht, dass man sagt, so jetzt werde ich auch Hundehalter oder jetzt hole ich mir auch ein Familienmitglied und gucke da nicht, was gerade angesagt ist oder was, oh Gott, so wie süß aussieht oder wo ich Nagellack draufschmieren kann, sondern was will ich denn? Ne? Und dann den Hund dann da gerne wieder so ein bisschen mehr als Hund sehen und alles andere darf sich dann entwickeln, so. Also das ist dann immer schwierig. Also vor allen Dingen, wenn dann eben Leute sehen, ah krass, damit kann man richtig viel Geld machen. Dann wird es immer blöd.
Genau. Und dann geht es ja wieder in die Extreme rein. Denn wie gesagt, dieser gute Mittellauf, den wir haben, und das kann man ja auch ganz klar sagen, dieser Markt bringt Arbeitsplätze. Das ist gut. Da sind viele Dinge, die sehr, sehr sinnvoll sind, die da passieren. Die Fürsorge steigt, das Gesundheitswesen, die Forschung, alles steigt. Das soll ja alles zum Vorteil ausgelegt werden. Und da sind viele, viele gute Dinge. Die laufen aber eben immer im Mittelfeld aus. Und alles, wenn es, ne, in Qualzucht geht, dann regiert Geld meistens an der Stelle so hoch und nicht der gute Wille dahinter oder eben auch nicht das fürs Gesamtbild Gute. Und da müssen wir wieder aufpassen, ne? Sobald wir da in zu wenig oder zu viel abdriften oder eben in die Extreme kommen.
Aber am Ende des Tages sind Hunde unsere Lebewesen, Lieblingslebewesen und Lebewesen vor allen Dingen, die Menschen auch wieder zusammenbringen. Und ich denke, das tut uns allen inzwischen doch wieder ganz gut.
Ja, definitiv, definitiv. Und ja, das macht dann auch ja wieder so unglaublich viel Spaß, die Geschichten drumherum zu hören. Die Menschen öffnen sich, finde ich eher, wenn sie einen Hund an der Leine haben. Man hat immer ein Gesprächsthema. Ist auch mal schmunzeln. Man geht so durch den Park und ne, man guckt immer auf den Hund. Also ich könnte dann sagen, welche neue Leine dran ist, aber nicht, wie jetzt der Pulli der Hundehalterin
Oder wie
aussah
sie heißt.
oder wie sie heißt, genau. Aber der Hund heißt Otto, auch ein Verbrecher.
Genau.
Genau. Ja, aber das macht es irgendwie charmant und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar, da irgendwie so reingerutscht geworden zu sein.
Genau. Und ich sehe dann mal zu, dass ich meine Hundetrainerausbildung jetzt fertig mache.
Na, und wenn ich rufst du mich an, dann helfe ich dir und machen wir da irgendwie was Lustiges. So kriegen wir dich schon hin.
Ich brauche, glaube ich, so eine Challenge. Ich glaube, ich funktioniere
Okay.
da ganz gut über Challenges. Und ich brauche vielleicht aber auch, also dieses, ich mache das mal, damit ich was für mich habe. Das zieht offensichtlich nicht seit 2 Jahren. Ich brauche, glaube ich, vielleicht irgendwann muss ich mal gucken, was ich damit dann wirklich machen will. Also, dass ich
Mhm.
sage, oh, das geht nur, das hängt jetzt an dieser Ausbildung und das will ich unbedingt machen.
Ja.
Da wird mir sicherlich nochmal irgendwas einfallen, was
Du
dann mit
brauchst ein
dem Kanus
attraktiveres
gekoppelt ist.
Ziel.
Genau, also ich brauche irgendwie eine richtig fette Absicht, sodass meine Energie dann da hinschießen kann. Und mal einen ruhigen Winter. Ein ruhiger Winter
Genau,
würde auch
ruhiger
helfen.
Winter, ganz wichtig, ganz wichtig.
Genau. Vielleicht stelle ich diesen Winter, das wäre doch mal krass, ab. Oh, das wäre echt krass. Im Oktober stelle ich meinen Fernseher in den Keller und hole
Ja.
den erst im Februar wieder raus.
Ja, mach das. Also wir
Boah.
haben ja tatsächlich, Jörg und ich, wir haben ja vor 16 Jahren den Fernseher rausgeschmissen
Komplett, ja?
und
Und habt
haben
euch
halt,
da einen Beamer reingesetzt, dann in
nee, gar
Wohnzimmer,
nichts, gar
oder
nichts. Wir haben einfach gar nichts. Bücher gelesen oder
Ja.
Gesellschaftsspiele gespielt und so. So krasse Sachen wie unterhalten.
Oh, das ist ja völlig verrückt. Ist aber auch ein
Völlig
bisschen
verrückt.
retro, ne?
Ja, absolut, absolut. Fehlt nur noch so eine Tapete irgendwie, so aus den 70ern. Nein, und was ich geil fand an der Nummer, war die Reaktion meiner Kinder. Also die kamen dann, die waren dann immer noch klein, aber so, wo ist denn der Fernseher? Also wir haben keinen mehr. Und Originalsatz meiner mittleren Tochter, okay, dann gehe ich jetzt im Heu spielen. Und ich dachte nur so, okay. Und damit war die
Warte,
Pille
ich komm
geschwungen.
mit.
Genau, und ich komme mit. fand ich großartig. Und
Ja.
seitdem haben wir keinen mehr. Und zwischendurch, wenn man mal auf einem Seminar ist oder so, ist das ja ganz lustig, dann ist man irgendwo im Hotel und intuitiv stellst du dann die Glotze ein und dann sitzt du davor und denkst, echt
Verrückt.
jetzt? Was?
Ja.
Was passiert da? Ich bin irgendwann, ich war geschockt. Ich habe ihn einmal eingestellt, wie gesagt, über 10 Jahre nicht mehr in die Glotze geguckt. Und dann sehe ich sowas wie Love Island. Ja,
Ja, Glückwunsch.
genau, und dann denkst du, okay, was ist passiert in den letzten 10 Jahren? Das ist völlig an mir vorbeigerauscht. Gott
Ja.
sei Dank. Aber ich habe ihn dann auch wieder schnell ausgemacht, den Fernseher.
Ja, und ihr habt dann auch nichts auf dem Laptop, kein Handy, kein Netflix, kein Streaming irgendwo oder
Nö,
sonst was. Also
nö, nö.
ihr wisst nichts von Game of Thrones und habt auch
Nee.
alle Harry Potter. Okay,
Mm-mm,
das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen dramatisch, aber gut.
Also Bücher, also nicht um Gottes Willen, und ich bin jetzt auch nicht, dass ich sage, oh, meine Kinder dürfen das nicht. Also die haben tatsächlich, also den haben wir dann irgendwie auch Amazon Prime und solche Geschichten, ne? Also das, da gucken die schon oder Netflix. Aber wir sind da tatsächlich echt raus oder machen da so ein Familienevent, ne? Weil du sagst, weißt du was, jetzt gucken wir mal alle zusammen mit dem großen Monitor und packen dann irgendwie Netflix ran, gucken dann einen Film. Aber das ist dann eine ganz bewusste Entscheidung.
Ja,
Und Mama macht
das ist so wie
Popcorn
Kino zu
und
Hause dann, ne? Was
ja, so
man
ein
früher kannte.
bisschen Kino zu Hause,
Ja.
aber eben ohne diese Werbung und das ganze Gerümpel und dieses Durchseppen, wo du dann anschließend denkst, das waren ja 2,5 Stunden für den Arsch, die hätte ich irgendwie besser nutzen können. Also, ja.
Guter Impuls, nehme ich mit. Tina, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, ich danke dir für deine Zeit, für die
Das
schönen
hat mir richtig
Gespräche.
doll viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und das müssen wir unbedingt nochmal machen.
Sehr,
Das
sehr
ist ja mit dir
gerne.
so unfassbar unkompliziert.
Ja, ne? Das, also,
Und nach
das
deiner
Jammer jetzt mal auf dich
Liebeserklärung dürfen
bezogen.
wir jetzt auch nicht wieder auseinandergehen.
Genau. Und weißt du, beim nächsten Mal wird das dann wahrscheinlich so, du gehörst, glaube ich, auch zu den Menschen. Man sieht sich, dann verliert man sich wieder so im Alltag aus den Augen. Dann sprechen wir uns irgendwie in 3 Monaten und es ist zack wie heute. Das
Ja, das kann ich mir super gut vorstellen. Und ich würde es total feiern, wenn wir den nächsten Podcast, dann habe ich auch keine Technikprobleme, auf der Alm aufnehmen. Das fände ich
ja,
richtig gut.
aber das machen wir. Das machen wir. Das
Ja.
ist kein Problem. Also auf der Alm hab ich voll Internet. Das ist
Los.
nicht das Thema. Krass, genau. Und wenn du da bist, dann natürlich schön, ne? So Aperölchen und so, ne? Ich hau immer so auf die Kacke, ne? Mit Aperol. Ich trinke überhaupt gar keinen Alkohol. Aber ich habe ihn da.
Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank, und dann wünsche ich dir eine gute Reise und tolle Saison.
Danke. Und ich dir eine wunderbare und gute Zeit. Bleib so ehrlich und authentisch, wie du bist. Das ist großartig. Du steckst
Kann nichts
damit
anderes.
ganz viele. Ja, was heißt, ich kann nichts anderes. Ich glaube, damit gibst du ganz viel Gutes in die Welt. Und ich auch damit. Das ist fein. Wir brauchen mehr Melanies.
Martinas.
So machen wir
Wir
das.
könnten aufgrund deines Namens könnten wir sowas wie Bibi und Tina machen. Dann würde ich auch
Ja.
mich, dann würde ich auch Melli nehmen, weil ich hasse Melli, aber Melli und Tina, das würde gehen.
Melly und Tina wäre cool. Ja.
Genau.
Aber ich kann nicht reiten. Wir müssen was mit Hunden machen. Vielleicht.
Kein Problem. Kein Problem. Ich
Melly
hätte da
und
welche.
das sind
Nein, vielen,
Melly
vielen
und
Dank.
Tina auf Maria. Ja, wir lassen uns was einfallen. Ich liebe ja Bibi und Tina. Ich kenne auch, glaube ich, alle Folgen. Ich habe sie als Kind immer gehört. Also ich bin ein Fan.
Geht an. Leute, hier kommt Großes auf euch zu. Ihr hört das
Absolut,
schon.
absolut.
Folgt uns, damit ihr nichts verpasst.
Sehr schön.
Okay, vielen,
Gut.
vielen Dank. Dann macht's gut und habt
Danke
alle eine
dir, du
schöne Woche.
auch. Bis
Ciao.
dann. Tschüss.
Oh, danke schön.
Ja, ich danke dir.